Es freut mich, dass Sie heute hier gekommen sind in diesem Kubus der friedlichen Revolution. Wir in der Gedenkstätte hier nennen ihn den Kubus der friedlichen Revolution und er steht nämlich letztlich genau für das freie Wort und die Kraft des Wortes, die zu Zeiten des Umbruches sich einen Weg gebahnt haben. Und wie sehr Artikulation, wie sehr sich das Wort sich zu bemächtigen befreien kann, darüber legt die friedliche Revolution von 89-90 Zeugnis ab. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit wurde in der DDR erst erhofft und dann erstritten. Neue Zeitungen kamen nach 1990 oder ja in diesen Zeiten auf den Markt. Alte wurden umgebaut und versuchten einen Neustart. Meinungspluralismus, der Diskurs, musste in den 5 neuen Bundesländern hart erarbeitet und auch oft erstritten werden. Und ich füge hinzu, muss auch heute noch oft hart erarbeitet und erstritten werden. Und in den 90er Jahren kam dann, wie so oft nach der Euphorie dieser Revolution, die Ernüchterung, Nützliches von Unnützlichen in der neuen Medienwelt zu trennen. Und wer bestimmt eigentlich über das Nützliche? Wer erdreistet sich, Nutzen zu definieren, erfordert viel Kraft, einen inneren Kompass oder, wie wir es heute auch ausdrücken, Medienkompetenz. Und dass wir auch heute und immer wieder noch um die Medienkompetenz ringen, zeigt sich, dass wir uns fast alltäglich mit den Medien beschäftigen. Das Internet eröffnete der Meinungsvielfalt noch einmal ganz neue Räume. Überall kann sich informiert werden, Meinungen werden verbreitet. Und weil es so leicht ist und weil es auch viel weniger Konflikt und Auseinandersetzung im Diskurs bedeutet, teilen wir vorwiegend die Meinung der Gleichgesinnten beziehungsweise informieren uns auf den uns in Anführungsstrichen genehmen Medien. Ist ja auch viel einfacher, sich mit denen auseinanderzusetzen, deren Meinung man eh schon im Großen und Ganzen teilt. Im Kleinen, und ich will mal das als seriöses Feld betiteln, fängt diese Auswahl der Medien, die ich nutze, ganz einfach an. Es ist halt eine Unterscheidung oder ich treffe eine Unterscheidung, ob ich die FAZ oder die TAZ lese und habe damit schon eine kleine Unterscheidung getroffen. Oder ich treffe die Entscheidung, ob ich das ZDF schaue oder mich bei RTL die Nachrichten ansehe. Im noch viel kleineren und hier in Thüringen ist die Wahl zwischen der TA, der TLZ und der UTZ leider ja nicht mehr ganz so groß, aber immerhin hat man da auch die Wahl zwischen drei Zeitungen. Zumindest im Norden. Ich würde es mal etwas als unseriöseres Feld bezeichnen, beziehe ich die Informationen aus geschlossenen Informationsgruppen, über Facebook, über Webseiten, die mit einer sehr einsichtigen Sicht auf die Welt verbreiten. Nicht schön, was da oft geschrieben steht, zumal es, wenn es nicht meine Haltung widerspiegelt. Doch diese Amplitude der politischen Meinung gehört zu unserer Gesellschaft dazu und lädt eben zu Einspruch und Widerspruch ein. Das ist eben unsere Meinungs- und auch die Pressefreiheit, über die es heute zu reden gilt. Und ich glaube, über diese Pressefreiheit beneiden uns oder für diese Pressefreiheit beneiden uns sehr, sehr viele Menschen auf dieser Erde. Und doch scheint es in den letzten Jahren in der Wahrnehmung der Medien sich etwas verschoben zu haben. Das Heute-Journal, der Termin, ist schon längst nicht mehr obligatorisch. Der Wahrheitsgehalt von Nachrichten wird oft bezweifelt und die Frage, wie konnte das passieren? Andererseits gefragt, ist es nicht vielleicht auch gut, Nachrichten zu hinterfragen, zweifeln, Sachen in Frage zu stellen, gehört ja letztlich zu einem aufgeklärten Bürgertum dazu. Wann und wo fängt es an, dass eine Nachricht als Meinungsmache empfunden wird? Und wie ist dieses durchaus problematische Verhalten zwischen den Sendern, also in diesem Fall den Medien, ich pauschalisiere da, und dem Leser, dem Zuschauer, dem Konsumenten überhaupt zu lösen? Und welche Verantwortung haben Medien bei dieser wachsenden kritischen Wahrnehmung ihrerseits? Als Beispiel, wir hatten uns auch gerade kurz vor der Diskussion hier nur ganz kurz gestreift. Am Sonntag platzte die Bombe in Anführungsstrichen der Panama Papers. Sie wurden online gestellt. Und die Geschichte, wie sie sich da aufzeigt, zeigt, was investigativer Journalismus, was dieser leisten kann und wozu wir Pressefreiheit schlichtweg benötigen. Und doch habe ich mich am Sonntag auch Folgendes gefragt. In der Hauptschlagzeile des Abends war, nachdem die Panama Papers online gestellt worden sind, die Hauptschlagzeile war Putin, Panama Papers, seine Freunde sind damit betroffen, haben in dem Briefkastenimperium von Mossack von Seekam sich verwickelt. Was bleibt hängen? Es bleibt hängen, Putin, Panama, Reichtum irgendwie. Dass Petro Poroschenko, immerhin ukrainischer Präsident, auch eine Briefkastenfirma da hatte, wurde zwar auch benannt, aber sehr viel kleiner. Also es war dann erst in der dritten oder vierten Nachricht, die man sich erarbeiten musste. Es stand da, auf jeden Fall, aber eben sehr viel kleiner. Der Schlagzeilengewinner des Sonntags war zumindest aus meiner Perspektive Putin. Und das, obwohl er gar nicht letztlich bei dieser Panama Papers persönlich betroffen war. Und ich habe mich an diesem Abend gefragt, ob das der richtige Umgang mit dieser an sich wichtigen Enthüllung ist. Ob da, und dann nehme ich mal das Wort, über das es vielleicht dann auch zu sprechen gilt, eine interessegeleitete Berichterstattung an der Tagesordnung war. Nur als Frage. Ich bin froh, dass ich diese Frage nicht beantworten muss und dieses spannende Feld von Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung der Medien, den Anfeindungen, die sich den Medien entgegenstellt und dem hohen demokratischen Gut der Pressefreiheit, dass wir dies mit unseren geladenen Gästen hier ganz offen und ganz frei besprechen können. Ich möchte Sie auch, und damit komme ich zum Schluss, ganz offiziell nach dem Podiumsgespräch oder nicht offiziell, sondern nach dem Podiumsgespräch einladen, noch bei einem Gebäck bzw. einem Glas Getränk darüber weiter zu sprechen, was wir hier letztlich, und da kann ich das kann man glaube ich schon vorwegnehmen, auch nur anreißen können, erstmal ansprechen können. Denn ich glaube, dass Kommunikation immer die beste Medizin ist, wenn es darum geht, sich unterschiedlichen Standpunkten zu nähren und diese auch auszutauschen. Also danke nochmal für Ihr Kommen und ich freue mich, Herrn Postel, den Leiter des ZDF-Landesstudios, mit den Gästen begrüßen zu können.
Ich freue mich, dass wir heute zum dritten Mal hier an diesem Veranstaltungsort zusammen mit der Stiftung Ettersberg diesen Ort hier bespielen können, diskutieren können. Ich freue mich sehr, dass die Gäste unserer Einladung allesamt gefolgt sind. Allen voran möchte ich Bettina Schausten begrüßen, die Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, eine der erfahrensten Politikjournalisten, die Deutschland hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass Sie heute hier den Weg nach Erfurt gefunden haben. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich darüber, dass Konrad Weiß gekommen ist, einer der Bürgerrechtler der ersten Stunde, Mitbegründer von Demokratie Jetzt, der, und das ist vielleicht an diesem Ort ganz besonders zu erwähnen, während hier die erste Stasi-Zentrale in Ostdeutschland besetzt wurde, war es in Normannenstraße dann die wichtigste vielleicht. Und Sie waren mit dabei, um dort auch beruhigend zu moderieren, aufgesprungen vom runden Tisch damals. Sie sind dann für Bündnis 90 Die Grünen in den Bundestag eingezogen und waren dort medienpolitischer Sprecher, haben sich sehr kritisch auch mit der Zeitungs- und Medienlandschaft in den ostdeutschen Bundesländern auseinandergesetzt. Vielen Dank dafür, dass Sie hier in Erfurt sind heute Abend. Und last but not least natürlich Sergej Lochthofen, vielen hier in Erfurt bekannt als dem ehemaligen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Kein Thüringer im wahrsten Sinne, denn geboren in Worcuta in der UdSSR, aber dann hier in der DDR aufgewachsen, an der Leipziger Journalistenschule Journalismus studiert, hier bei der SED-Zeitung Das Volk lange Zeit gearbeitet, bis 1989, und dann vom Redakteursausschuss gewählt worden als Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, bei der Sie bis 2009 gewirkt haben, jetzt als Publizist unterwegs, viel gefragt, auch im ZDF, bei den Wahlsendungen oder im ARD-Presseclub und in Thüringen und in Erfurt sowieso bekannt. Also vielen Dank, Herr Lochthofen, dass Sie heute Abend das Podium komplett machen. Wenn man sich über Presse und Journalismus in diesen Tagen unterhält, dann wird das immer etwas schwermütig. Wir werden sehr stark kritisiert und setzen uns auseinander mit Begriffen wie Lügenpresse, die allein deshalb, weil es eine gewisse Art von Nazisprache bedient, sehr unangenehm ist, aber wir setzen uns damit auseinander, seitdem wir auch auf den Demonstrationen von Pegida und AfD diesen Spruch hier hören. Mit Kritik muss man umgehen, deswegen wollen wir heute Abend diskutieren. Und ich würde vielleicht als Eingangsfrage, Frau Schausten, einmal die Frage stellen, wie Sie mit der neuen Form der Kritik als Hauptstadtkorrespondentin in Berlin umgehen, gerade mit dem, was in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, auch an Beschimpfungen, die dann meistens auch ohne einen Absender getätigt werden. Wie arbeitet es sich so?
Ja, ich darf vielleicht kurz nur sagen, dass ich mich sehr freue, hier zu sein, dass ich für die Einladung danke. Ich finde Erfurt immer wirklich wert, hierher zu kommen. War bei mehreren Wahlsendungen jetzt inzwischen auch hier oder habe von andernorts die Wahlen hier dann auch begleitet, weil ich seit vielen Jahren für ZDF die Wahlberichterstattung mache. Wir hatten ja jetzt gerade erst einen wichtigen und großen Wahltermin am 13. März mit der Dreifachwahl. Also von daher habe ich Thüringen immer auch ein bisschen im Blick gehabt, immer spätestens auch rund um Regierungsbildungen und Wahltermine, das auf jeden Fall. Und bin hier auch, habe hier persönlich noch Kontakte, was mich sehr freut, dass auch Freunde hier aus Erfurt heute da sind. Also von daher, so viel Zeit soll sein, freue ich mich hier zu sein und habe mich auch darüber gefreut, dass bei der Benennung des Themas Lügenpresse nicht zusammengeschrieben war. Denn wir reden also über Freiheit, wenn ich mal von hinten beginne, über Presse und natürlich auch über Lügen. Inzwischen ist es so, wenn du fragst, Andreas, wie geht man damit um, da ist es ein Stück trauriger Alltag geworden, ehrlich gesagt. Lügenpresse war schon das Wort des Jahres 2014. Ich glaube, man ist inzwischen schon stark in der Rezeptionsphase und vermutlich sind die ersten Promotionen und Doktorarbeiten dazu, was da eigentlich passiert ist, schon halbfertig mindestens. Also es ist ein Stück Alltag geworden, dass man damit umzugehen hat als Journalist, der vermeintlich dazugehört und dort eingeordnet wird. Ich persönlich, um damit mal zu beginnen, erlebe Anwürfe, ja, aber längst nicht in so starker Form, wie es Kollegen geht, die eben als Reporter unterwegs sind, die wirklich wie Kameraleute, hier Kollegen sind auch da, das erleben, wenn sie zu bestimmten Veranstaltungen gehen, wo sie halt unmittelbar konfrontiert wird mit Beschimpfungen auch und mit Anwürfen. Was ich erlebe in meinem Alltag und in meiner Redaktion, die ich verantworte, das ist die Berliner Redaktion, die sich um die bundespolitische Berichterstattung kümmert, sind bestimmte Reflexe, die sehr, sehr zuverlässig funktionieren. Also in der Eingangsrede zum Beispiel haben wir über die Panama Papers gehört, über jetzt die Vorwürfe, die im Raum stehen und Vermutungen, was Putin angeht. Und Kollegen berichten mir eben, und die Erfahrung mache ich auch, man twittert einen Tweet heutzutage und sobald da der Hashtag Putin drin vorkommt, kann man sicher sein, dass eine Welle an Reaktionen zurückkommt. Also es ist eine Reflexhaftigkeit inzwischen da, wo man natürlich fragen muss, woher kommt sie? Also es gibt offenbar Lager, es gibt bestimmte Vermutungen auch, dass diese Lager jetzt sich nicht ganz ohne Zutun interessierter Kräfte gefunden haben. Es gibt den Eindruck von Organisiertheit, das gibt es. Und es gibt aber immer sozusagen auch noch die Menschen, die sich sehr, sehr schlecht benehmen und irgendwie einfach mal ihre gesammelte Aggression und ihren Hass loswerden wollen. Das gehört inzwischen zum Alltag. Das kann man zum Teil wegstecken. Zum Teil muss man sich aber auch immer mal Rückzugsräume suchen, in denen man mit Social Media, mit Tweets, mit Facebook, mit Briefen, mit E-Mails nichts mehr zu tun hat, um sich sozusagen zu tarieren. Und muss, und damit will ich auch enden, um es nicht zu lang zu machen, muss sicherlich auch immer offen bleiben für Kritik, die notwendig ist und der man sich auch stellen muss, als Medium stellen muss. Man darf nicht sozusagen zumachen nach dem Motto, das sind die immer gleichen Anwürfe. Also man muss in der Lage bleiben, das zu leisten, was man auch fordern muss als Journalist in dieser Debatte, nämlich Differenziertheit.
Das wollte ich gerade die Frage weitergeben an Sergej Lochthofen. Diese Art der sehr harten Kritik erzeugt natürlich auch etwas, was in uns Journalisten dann rebelliert, aber gleichzeitig setzen wir uns intensiver auch mit Kritik auseinander seitdem, oder?
Fast übertrieben, habe ich das Gefühl. Also mir fehlt ein bisschen die Souveränität. Ich kannte ja früher ARD und ZDF aus dem Westfernsehen, ja. Also wir haben es im Osten gesehen. Und der Umgang damals mit vielen Dingen war viel souveräner als heute. Also die Aufgeregtheit der Branche, die macht mich manchmal auch ratlos. Es ist ja klar, fast alle Institutionen politischer Art sind im Augenblick längst in Kritik. Da gibt es keine Halbgötter und keine Viertelgötter mehr, also die Kirchen. Hier daneben haben wir den schönen Dom. So ein Priester, ein Katholischer, läuft heute auch anders durch die Straße als noch vor 10 Jahren. Ja, weil hinter ihm irgendwas getuschelt wird. Politiker sowieso. Selbst die Ärzte sind inzwischen, also nicht sakrosankt. Ja, also die schneiden einem das falsche Bein ab und heute wird darüber gesprochen. Ja, früher war das nicht der Fall. Und so sind die Journalisten genauso hineingeraten. Es gibt gute Journalisten, es gibt schlechte Journalisten, es gibt Leute, die sehr professionell arbeiten. Es gibt aber auch Leute, die falsch in ihrem Beruf sind, wie es auch bei Ärzten der Fall ist. Und das fällt heute mehr auf, das wird mehr diskutiert. Es gibt eine Gegenöffentlichkeit, die aber sehr ungetüm und sehr, sehr spontan reagiert auf vieles und zum Teil also unterhalb jeglicher Umgangsform. Ich kenne das auch, aber ich bin selbstständiger privater Publizist, bin natürlich nicht so mit im Mittelpunkt der Dinge. Das heißt, wir müssen dazu, die einen müssen lernen, also miteinander vernünftig auch zu diskutieren, und die anderen müssen dazu lernen, dass man über sie auch richtet in gewisser Weise. Und das gehörte zum Journalismus früher nicht dazu. Wir waren die Monopolisten der Nachrichten. Noch stärker vielleicht in der DDR-Zeit, obwohl ARD und ZDF halt eine Gegenöffentlichkeit darstellten. Und heute sind wir in einer Kakophonie unterwegs. Das ist nicht immer gut, weil ich glaube, die Orientierung in solchen Fällen fehlt. Und vielen Menschen ist es einfach nicht gegeben, den ganzen Tag Nachrichten zu hören, verschiedene Nachrichten zu hören, das selbst dann vielleicht zusammenzubringen, zu analysieren. Also wir sind noch wichtig. Ich glaube auch künftig, Sie können ins Internet gehen und finden bestimmt 1000 gute Ratschläge, wie Sie sich selbst den Blinddarm rausnehmen können. Ganz schmerzfrei. Ich würde Ihnen trotzdem empfehlen, hier ins Krankenhaus zu gehen, wenn es soweit ist. Wenn Sie Pech haben, hat der irgendwie einen schlechten Tag und dann haben Sie Komplikationen. Aber ich würde Sie doch nicht zu Internetarzt schicken, sondern zu einem richtigen. Und ähnliches ist bei Zeitungen, Medien, Journalismus. Es ist ein Beruf und viele üben ihn auch sehr solide und sehr vernünftig aus. Und wenn wir hier schon mal sitzen in dieser Runde, also ich glaube, der Mauerfall, ohne dass ARD und ZDF dazu einen großen Beitrag geleistet haben, ist undenkbar. Das heißt, wir waren vorbereitet auf vieles. Insofern sage ich mal, es ist sehr, ja, fast unanständig im Osten, ARD und ZDF da in einen Topf zu werfen. Ja? Das heißt, das ist eine Geschichtsvergessenheit, die ich eigentlich den Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, so nicht zugetraut hätte.
Herr Weiß, das ist etwas, was Sie anrührt, was Sie bewegt, auch wenn Sie die gerade die kritische Auseinandersetzung oder sagen wir mal deutlicher die Beschimpfungen mit Lügenpresse und so weiter hören, gerade in ostdeutschen Räumen. Geschichtsvergessenheit, sagt Sergei Lochthofen, wie würden Sie es bezeichnen?
Also ich finde, dass es gibt nur eine Bezeichnung dafür, es ist keine Kritik, sondern es ist Beleidigung. Und es macht mich wütend, weil damit zum einen ein ganzer Berufsstand völlig undifferenziert, diffamiert wird, verächtlich gemacht wird, klein gemacht wird. Und weil zum anderen diejenigen, die diesen Begriff gebrauchen, sich ohne jede Vernunft, ohne jeden Verstand, ohne jede Art Spur von historischem Wissen, von historischer Verantwortung in die Kette derjenigen stellen, die diesen Begriff gebraucht haben. Das sind die Nationalsozialisten, und das sind die Kommunisten. Wer diesen Begriff heute gebraucht, stellt sich in die Kette mit Goebbels und mit Karl Eduard von Schnitzler.
Das ist klar und deutlich, und da wird auch das Spannungsverhältnis klar, was wir gerade hier in Ostdeutschland haben. Also wenn man sich anguckt, wie Medien in der DDR aufgestellt waren, Herr Lochthofen, diese Grundskepsis, Sie haben selbst diesen Wandel und diese Wende, würde ich bei Ihnen auch sagen, mitgemacht. Da ist eine Grundskepsis da bei Ihren Lesern, bei den Ostdeutschen gegenüber solchen ehemaligen SED-nahen Blättern und auch dem ehemaligen DDR-Fernsehen. Das haben wir gelernt in der DDR, dass man da grundskepsisch sein muss. Hat das heute noch Auswirkungen? Also sehen Sie da auch den Grund für diese Art von Beschimpfung und harte Kritik?
Ich lässt sich das statistisch nicht nachweisen. Ich glaube, der MDR ist ein sehr erfolgreicher Sender. Das heißt also, da hat man schon angenommen, dass da sich was geändert hat. Ich habe als Chefredakteur lange damit gelebt, dass egal was man schreibt, nach alter DDR-Tradition hinter dem Text noch ein zweiter Text vermutet worden ist. Ja, das heißt, zwischen den Zeilen zählen, lesen, war ja früher ganz normal. Also man versuchte aus dem Das Volk, aus 8 Seiten waren das, irgendwas rauszulesen. entweder was die schon wieder vorhatten politisch oder vielleicht irgendeine Art von Widerspruch. Also das ist natürlich eine Praxis, eine Kulturpraxis, die die ältere Generation, die ja auch heute zum Beispiel Zeitung nach wie vor liest, die Jüngeren informieren sich in der Regel schon wieder ganz anders, da immer noch da ist. Aber ich glaube, sie ist nicht entscheidend. Das ist, glaube ich, mehr eine Frustration über vieles, was nicht so gelaufen ist in diesen 25 Jahren, was auch verständlich ist. Wir sind ein Land im Umbruch, nach wie vor bis heute. Und die Biografien waren sehr unterschiedlich. Und ein Teil von denen, denen geht es persönlich vielleicht gar nicht so schlecht, hat einfach Probleme mit dieser ganzen Geschichte. Dazu kommt, ich glaube, die Demokratie ist tatsächlich im Osten noch nicht so, sage ich mal, verwurzelt. Im Westen entwurzelt sie sich auch gerade. Ist für uns auch ein Prozess, den wir sehen müssen. Ich habe heute einfach nur mit Blick auf das Ereignis heute mal russisches Fernsehen geschaut, die Vesti vom Sonntag und von gestern. Dort wurde auch berichtet über Panama Papers und die ganze Geschichte. Und das Ganze ist dargestellt worden, wie ich es von früher kenne, in einer sehr modernen Form, sehr amerikanisch. Sie denken, sie sind bei Vox im Fernsehen, ja, also sehr dynamisch, die Leute, die das sprechen. Aber der Grundton ist eigentlich schon der, den ich noch kenne aus den 80er und 90er Jahre. Es ist in Washington im Weißen Haus befohlen worden. Die ganzen Organisationen der Journalisten arbeiten nur auf denen ihr Geheiß, die werden auch dort bezahlt über Organisation und so weiter, sodass das ganze, die ganze Veröffentlichung nur etwas damit zu tun hat, Putin schlecht zu machen. Da wird nicht mal erwähnt, dass der isländische Ministerpräsident in schweren Erklärungsnöten ist, ein paar Bilder, dass da ein paar Leute demonstrieren, das zeigt man nicht natürlich, weil das jemand auf die Idee bringen könnte, ja, in Moskau kann man es vielleicht auch machen. Dass eine russische Zeitung, Novaya Gazeta, wird damit beteiligt war und natürlich auch diesen Hintergrund von Putin da beleuchtet hat, der sehr verkürzt gezeigt worden ist, nicht gut ist, journalistisch. Da kommt Kritik richtig an der richtigen Stelle. Aber natürlich, wenn der beste Freund von Putin, ein Cellist, über eine Firma verfügt, die hunderte Millionen und zum Teil Milliarden bewegt, dann fragt man sich schon, woher hat er das Geld? Und ich bin selbst als Journalist in den 90er Jahren in Petersburg unterwegs gewesen. Damals war Putin die rechte Hand vom Bürgermeister Sobchak. Die rechte Hand war Putin, KGB-Chef der Stadt, und die linke Hand war der Obermafiosi, der hat die ganzen Tankstellen unter sich gehabt, der hat das Ganze finanziert und der hat aufgepasst, dass die Geschäfte gut laufen. Wer weiß, dass damals diese ganzen Vermögen ja auch gemacht worden sind und die Freundschaften geprägt worden sind, der weiß, dass das heute auch noch eine Rolle spielt. Das heißt, so dünn auch der Aufguss war, den wir da gesehen haben, weil niemand so richtig, ich sag mal auch bei uns, nicht so richtig festgenagelt worden ist. Dass das Ganze mit Milliarden zu tun hat, die schwarz sind und zum Teil dort gewaschen werden, ich glaube, darüber gibt es keinen Zweifel. Das heißt also, wir werden sehen, was noch im Laufe der Geschichte kommt. Ich will nur damit deutlich machen, ja, Journalismus arbeitet auch im spekulativen Bereich, manchmal auch mit Thesen, die nicht so gut sind, aber in der Summe haben wir eigentlich über die letzten 25 Jahre doch bei vielen Geschichten erst durch die Medien, durch die Zeitung, durch das Fernsehen erfahren können, was da im Hintergrund passiert. Ohne dem hätten wir es nicht gehabt. Da nützt uns auch oftmals das Internet nichts.
Bettina?
Ja, ich freue mich natürlich, dass ich sozusagen zwei neben mir habe, die sozusagen den Wert auch dessen, was wir als Journalisten leisten in diesen Medien, anerkennen. Vielleicht muss man auch noch mal sagen, bei der ganzen Diskussion über Lügenpresse, gehört zum Befund auch, dass man doch sagen kann, dass um die 80% durchaus uns als ein glaubwürdiges Medium betrachten. Also das ist eine große Zahl, die, finde ich, die mich auch sozusagen täglich antreibt, dann meinen Job weiterzumachen.
Die für und das wir Fernsehen sehen, genauso ja grade, gilt wie für die
normalen Zeitungen. Sogar fürs Fernsehen in der Tat sind die Glaubwürdigkeitswerte nach den letzten Umfragen noch fast noch ein bisschen besser als Zeitungen. Was das Internet angeht, sind sie ganz schlecht. Das wird für deutlich unglaubwürdiger gehalten. Jeder weiß eigentlich, dass sozusagen das Internet an sich keine letzten Fakten bietet, jedenfalls im journalistischen Sinne nicht. Und dennoch wird es natürlich einfach auch entsprechend genutzt. Aber das will ich nochmal sagen, dass natürlich uns schon noch sehr viel Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird. Das erleben wir gerade in solchen Situationen, wenn Anschläge sind, wenn große Ereignislagen sind, die Terroranschläge jetzt in Brüssel, wo wir merken, dass wir als Informationsquelle gesucht werden. Da gehen wirklich die Zuschauerzahlen, die Akzeptanzzahlen deutlich nochmal nach um, weil die Leute Informationen suchen und wir dann offenbar eine Adresse sind, wo man glaubt, dass man eben sachliche und gut recherchierte Informationen bekommt. zu den Panama Papers, das ist ein anderer Sender, dazu kann ich im Detail nicht sagen. Ich will aber mal darauf hinweisen einfach, dass wie Berichterstattung entsteht, denn manchmal muss man es ja noch sagen, es wird nicht gelogen, passieren Fehler, ja. Es passieren Fehler, aber es gibt sozusagen keine gelenkte Information. Das ist ja die Vorstellung von vielen, dass quasi Journalisten bestimmter Zeitungen oder Fernsehsender morgens ihre Losung bekommen und dann ich also quasi in Berlin vom Kanzleramt angerufen werde, um zu sagen, was ich heute zu berichten habe. Das ist Unsinn. Das findet nicht statt. Es gibt diese Ideen, die in bestimmten Verschwörungstheorien die Runde machen, gibt es nicht. Also das muss man einfach nochmal sagen. Dann passieren Fehler und da muss ich sagen, bin ich durchaus bereit. Herr Lochthofen sagt, ARD und ZDF wären da früher souveräner mit umgegangen. Ich muss sagen, ich glaube, wir müssen uns an dieser Stelle als Öffentlich-Rechtliche ein Stück Unsouveränität durchaus leisten, weil wir nämlich selbstkritisch sein müssen. In früheren Jahren hat man vielleicht agiert und hat gesagt, ach, bisschen Kritik, das legt sich auch wieder und ansonsten wissen wir doch, dass wir gute Arbeit machen. Nein, wir sind bereit und da möchte ich schon sagen, dass das ist auch ein Lernprozess der letzten Jahre, in viel stärkerem Maße uns auch sozusagen bei der Arbeit zuschauen zu lassen, transparenter zu werden, Fehler zuzugeben. Zu sagen, so ist etwas entstanden und so eben nicht. Zu diesem Schluss sind wir gekommen und zu dem nicht. Dieser Schluss war vielleicht falsch und das korrigieren wir hiermit. Mein Problem ist nur, was ich jetzt erlebe, wir sind so transparent und da bin ich wieder bei Ihnen, Herr Lochthofen, wir sind so selbstkritisch und transparent, merken aber, dass es gar nicht richtig verfängt. Vielleicht kriege ich noch ein paar Zweifler, denen ich das erzählen kann, dass ich sagen kann, ich bemühe mich wirklich, an mein Handwerk gut zu machen und gute Berichterstattung zu liefern. Aber die mir Lügenpresse entgegenrufen und mir schreiben, da habe ich den Eindruck, die kriege ich nicht mehr überzeugt, weil sie sich von mir gar nicht mehr überzeugen lassen wollen. Weil jeder Fehler, den ich zugebe, wird nicht als Ausweis von Transparenz gelobt, sondern er wird benutzt, als Beleg, dass ich Lügenpresse bin. Und aus diesem Teufelskreis kommt man natürlich nur schwer heraus.
Mir geht gerade ein Bild durch den Kopf über ARD und ZDF. Wurde damals verbreitet, erstens die Leipziger Montagsdemonstrationen, zweitens der 9. November und der Mauerfall. Hätte man da schon ARD und ZDF misstraut, wäre man wahrscheinlich vom Fernseher gesehen gesagt, und wäre gar nicht losgegangen, weil man es nicht geglaubt hätte, was da zu sehen ist. Also insofern meine Frage an Herrn Weiß, diese tiefgreifende Skepsis, der gelernte DDR-Bürger in sich hatte, einmal zwischen den Zeilen zu lesen, zweitens sowieso nicht alles zu glauben, was im DDR-Fernsehen läuft, sowieso schon gar nicht, die sitzt in weiten Teilen der Bevölkerung, der älteren Bevölkerung tief und fest und führt die dann ihrer Meinung nach auch dazu, dass man heute zu Recht auch weiterhin so kritisch mit Medien umgeht? Oder was ist eigentlich der Unterschied zwischen damals und heute?
Also ich denke, wenn Menschen heute Medien missachten, die Freiheit der Medien, die wir haben, missachten, dann ist es ein Rollback der friedlichen Revolution. Wir sind hier in einem besonderen Haus. Ich sehe dort vor mir das Wandbild. Da steht nicht nur Demokratie jetzt, sondern bei diesen Demonstrationen war auch immer ein ganz zentrales Thema Freiheit für die Medien. Wir wollen freie Medien. Und ich bin ja selber in diesem Prozess ganz beteiligt gewesen. Ich habe hier am runden Tisch für die Opposition die Arbeitsgruppe Medienreform geleitet. Und ich habe das erste freie Mediengesetz für die DDR eingebracht und durchgesetzt. Und dieses freie Mediengesetz, das hat doch die Grundzüge für die Medienstruktur gelegt, die wir heute in Deutschland, in Ostdeutschland haben. Wir haben uns dabei orientiert an der alten Bundesrepublik, aber wir hatten durchaus auch eigene Vorstellungen, die da eingeflossen sind. Leider, muss ich sagen, sind nicht alle diese Vorstellungen dann auch durch den Einigungsvertrag fortgeltendes Recht geworden. Das finde ich sehr schade, weil unser Mediengesetz, was wir 1999 im Januar geschaffen haben, viel revolutionärer, viel weiter war als das doch etwas Angestaubte aus den 40er Jahren. Dennoch, die Grundzüge, unserer Medienlandschaft sind damals gelegt worden. Und es bringt mich zum Wahnsinn, wenn ich heute im Parteiprogramm der AfD lese, was verabschiedet werden soll. Ich bin ja so ein Masochist und lese ja das Zeug immer alles. Wenn ich da heute lese, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen will und dafür einen Staatsrundfunk schaffen will. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt, so in Form von Großdeutschem Rundfunk oder von Radio DDR und DDR 1 und 2, wo man meint, dann Einfluss zu haben. Dieses Programm ist ein solcher Unsinn, ist so bar jeder medientheoretischen Vernunft. Das scheint mir so, als wäre da wirklich die Zeit stehen geblieben. Aber diese Leute sind nicht angekommen, die jetzt sich an die Spitze der Bevölkerung stellen wollen. Wenn ich in diesem AfD-Programm lese, nur um ein Beispiel zu nennen, es geht da um die Verfilmung von deutscher Literatur. Da fordert man allen Ernstes im Jahre 2016, dass deutsche Literatur nur von der deutschen Bevölkerung und von deutschen Sprachwissenschaftlern adäquat übersetzt werden kann. Wo leben wir denn? Was ist denn das für eine Provinzialität? Was ist denn das für eine Engstirnigkeit? Was ist denn das für eine Unmündigkeit? Was ist denn das für eine Dummheit? Das steht tatsächlich in einem Parteiprogramm von Leuten, die von einer mittlerweile, wie ja in Sachsen-Anhalt, von 20% der Bevölkerung gewählt werden. Das ist doch nicht normal. Wenn ich mich mit der Medienfreiheit oder auch meinetwegen mit der Medienunfreiheit auseinandersetzen will, dann muss ich doch etwas wissen. Da muss ich doch wissen, wie diese Medien strukturiert sind, wie die arbeiten. Aber kann ich einfach solche unsinnigen Forderungen aufstellen, die im Jahr 2016 nun wirklich fatal an das Jahr 1933 und an das Jahr 1945 und danach erinnern? Also das verstehe ich einfach nicht. Und ich verstehe auch nicht, dass Leute, die mittlerweile die Möglichkeit haben, unabhängige Zeitungen zu lesen. Ich muss doch nicht die Bild-Zeitung lesen, ich muss doch nicht das Volk lesen oder wie die alle heißen, die ehemaligen Bezirkszeitungen. Ich habe von der ersten Stunde an, von der ersten Minute an, wo das möglich war, die Frankfurter Allgemeine gelesen. Nach wie vor glaube ich, ist ein Blatt mit einem sehr vernünftigen und einem sehr breiten politischen Spektrum, wo ich gut informiert werde. Ich habe noch eine zweite Zeitung daneben, nämlich den Berliner Tagesspiegel. Ich habe die Berliner Zeitung abbestellt, die ich lange Zeit hatte, weil die mir zu antisemitisch geworden war. Auf Proteste gegen entsprechende Karikaturen in der Berliner Zeitung haben die nur mit Verachtung reagiert. Und da habe ich die Zeitung halt abbestellt. Das ist ja mein Recht. Als mündiger Leser zu sagen, ich will diese Zeitung lesen, ich muss doch nicht das lesen, was mir irgendwie ins Haus flattert oder was vielleicht am billigsten ist. Nun gut, das ist ein gewisser Luxus, das gebe ich gern zu, zwei Zeitungen zu haben. Ich bin Rentner, aber diesen Luxus leiste ich mir und der ist mir auch kostbar. Ich muss ganz einfach sagen, der ist mir kostbar. Es ist mir kostbar, jetzt 20 Jahre lang oder 25 Jahre lang oder 26 Jahre lang mittlerweile diese Zeitung gelesen zu haben, wo sonst immer nur mal, wenn ich ins ZDF-Büro in Ost-Berlin gegangen bin, dann einen Stipsel von lesen konnte. Das habe ich ja gern gemacht und ihre Kollegen waren ja auch immer so freundlich, mir dann die Zeitung hinzulegen und dann habe ich auf abenteuerliche Wege auch rausgeschnipselt. Nur, das ist doch diese Freiheit, die wir haben, die ist doch kostbar. Wie kann man denn damit so verächtlich umgehen? Wie kann man diese Medienfreiheit, die wir gewonnen haben, so gering achten? Das verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich nicht. Als wäre das alles nicht gewesen.
Herr Lochthofen, ist das vielleicht ein Grund dafür, dass man es zu wenig erklärt? Ist das, was einem geschenkt wird, vielleicht auch nicht so viel wert? Sie haben selber in diesem Transformationsprozess 1990/91 mit durchgemacht. Für Sie wahrscheinlich auch eine Art von Selbstbefreiung. Also ist das dieses Wertachten etwas, was uns heute abgeht?
Ja, es gehört mit dazu. Natürlich, wenn Sie jetzt nach 25 Jahren den Vergleich machen, wo hat sich denn der Osten am meisten verändert, würde ich sagen, bei den Zeitungen. Ja, dann nicht alle sind gut heute, aber drum, es ist eine ganz andere Zeitung, sage ich mal, Situation. Ich bin da selbst mit meinem Nachfolger da gar nicht so kritisch. Ja? Also man kann jetzt lange darüber diskutieren, ob jemand seine Arbeit gut macht. Ich glaube, im Osten gibt es noch etwas anderes. Es hat weniger mit Zeitungen zu tun, es hat mit dem Umbruch im Leben zu tun. Das heißt, man hatte vorher, ob man es mochte oder nicht, Freunde gehabt. Das war die Sowjetunion, die Völker der Sowjetunion und alles, was dazu gehörte. Und das wurde jeden Tag, ich vermute mal, wenn wir hier so durch den Rhein schauen, Organisationsgrad deutsch-sowjetische Freundschaft 90%. Das war ja die harmloseste Organisation, in der man sein konnte politisch, ohne dass man, sagen wir mal, richtig irgendwo rangenommen wurde. Man klebte da irgendwelche Märchen in Heftchen rein. Kulturbund war, aber das war schon elitär, da war schon, muss man aufpassen. Kulturbund war schon ein bisschen, da wollte jemand irgendwie abtauchen, ja, oder was machen, was sogar Spaß macht vielleicht. Ja. DSF ging ja niemand so richtig, aber trotzdem viele Leute fuhren nach Russland, in die Sowjetunion, haben auch Freunde gehabt dann später. Es war vernünftig, sag ich mal. Trotzdem, klar, das war eine Organisation, die Massencharakter trug, damit man politisch die Leute ein bisschen einlullen konnte. Dann kam der Mauerfall, die Welt veränderte sich und plötzlich hatte man neue Freunde zu haben, das waren die Amerikaner. Und da, glaube ich, sind viele im Osten so ein bisschen sagen, ja, ich hatte schon mal Freunde gehabt, die erwiesen sich im Nachhinein als nicht die guten waren und sollen es auch nicht sein. Also das mit den Amerikanern gefällt mir auch nicht so richtig, zumal sie machen ja auch einen Haufen Unsinn. Ja, also man braucht ja nur die letzten militärischen Auseinandersetzungen nehmen, mit deren Folgen, Syrien und die anderen Dinge, Libyen, mit denen wir zu tun haben, unwahrscheinlich, obwohl wir selber nicht beteiligt waren an den Dingen, aber wir die Folgen zu spüren haben. Das heißt, da gibt es eine Grundskepsis, die gibt es im Westen nicht so sehr, weil dort die Menschen kontinuierlich in diesem Kontext, wir sind als Westen gewachsen und dass die Amerikaner da waren, war entscheidend. Und das, glaube ich, auch die ältere Generation hat das immer noch verinnerlicht. Das ist im Osten nicht mehr so passiert, sodass der Anti-Amerikanismus zum Beispiel bei Pegida AfD eine wesentliche Rolle spielt. Ohne dass jemand irgendwie nach Russland schaut, laufen die in Dresden mit russischen Fahnen rum. Ja, und wenn man nach Russland schaut, ich kann Ihnen mit Gewissheit sagen, die Pegida wäre dort einmal gelaufen in Moskau. Und dann könnten wir die Herrschaften irgendwo in Novosibirsk oder in Vorkuta wieder treffen. Ja? Das heißt, die wären alle schon wieder eingebuchtet. Das heißt, da gibt es so eine Art von surrealen Verhältnis zu dieser Welt. Also man hat Vorurteile, die möchte man gerne nicht zerstört haben wollen. Und auch die Diskussion jetzt, die nimmt man nicht mit, weil man sagt, ja wozu? Ich habe ja sowieso recht mit meinen Vorurteilen. Und die werden sogar transportiert, wie gesagt, auf die Russen, wo im Augenblick nach wie vor, ich muss Ihnen sagen, durch die Politik, die in letzter Zeit in Russland passiert ist, da geht es mir nicht nur um Putin, der Rubel um die Hälfte entwertet worden ist. Das heißt, die Rentner haben nur noch eine halbe Rente. Und die ganzen Waren, die eingeführt werden, weil die Russen nach wie vor, das ist das eigentliche Thema Russland, nicht produzieren. Die werden aus anderen Ländern eingeführt. Das heißt, es ist für den Rentner unwahrscheinlich schwer geworden zu überleben. Das interessiert die Leute gar nicht, also die Realität. Sondern sie haben ein Bild und das möchten sie gerne transportieren. Und wer dem widerspricht, ist ein Lügenpressenvertreter. Da muss ich sagen, warte ich doch auf mehr Souveränität. Wir hätten die Diskussion führen sollen, wir sollen sie auch führen untereinander, über die Qualitätsstandards, ob wir zu sehr deutschzentristisch schauen. Ich meine, Sie brauchen ja nur in die Schweizer Zeitung zu schauen, die haben schon die anderen Themen und anders ja, angepackt. Aber das ist in einem Land normal so. Das heißt, wir müssen die Diskussion führen, aber nicht vor diesem Hintergrund und nicht aus diesem Anlass. Das stört mich unwahrscheinlich dran.
Ich will nochmal auf den Punkt zurück, vielen Dank, der Wert. Also wenn man etwas selbstverständlich hat, und es nicht erlebt hat, wie es ist, wenn man es nicht hat, dann denkt man, na Mensch, also das ist doch so etwas, das nehmen wir mit oder nicht. Haben wir zu wenig oder erklären wir zu wenig, wie wir arbeiten und was eigentlich den Wert an Journalismus auch bedeutet?
Ja, vielleicht gehört das dann auch zu dem Transparenzgebot, dass man auch das mal deutlicher machen muss. Ich kam gerade nicht mehr dazu, bei den Panama Papers, bei denen wir schon waren, muss man sich vor Augen führen, da haben weltweit, also rund um den Erdball 400 Journalisten ein Jahr lang das ausgewertet. Das ist natürlich investigativer Journalismus im besten Sinne und sie sind nicht vorzeitig an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie gesagt haben, ja, wir haben ein solches Megabyte-Dateien-Konvolut hier vor uns, wir müssen das, wir können das nicht selbst machen, wir müssen das im Grunde mit vielen, vielen Kollegen weltweit machen. Und erst als sie im Grunde das Gesamte aufgearbeitet hatten und sagen konnten, da sind die neuralgischen Punkte und das, das ist das Gesamtbild, was sich uns stellt, sind Sie damit rausgegangen, eben vorgestern Abend und eben jetzt hier in Deutschland, nicht nur Süddeutsche und WDR und NDR, sondern eben der Guardian, die BBC, alle, die beteiligt waren. Also das ist mal um mal eine Vorstellung zu geben, das ist nicht mal von gestern auf übermorgen und dann noch eine fetzige Schlagzeile da drauf, Putin ist wahrscheinlich auch dabei, sondern dieses ist jetzt schon Ergebnis einer wirklich einjährigen Recherche. Und die Kollegen haben eben nicht gesagt, wir haben den letzten Beweis in der Hand, aber wir haben viele Beweise, die sehr nah an ihn heranführen. Und mehr haben sie nicht gesagt, also von daher glaube ich, das war das sehr, sehr deutlich. Man kann immer noch über Schlagzeilen dann anderer diskutieren, aber ich fand das eigentlich ein Ausweis sozusagen von sehr, sehr sorgfältigem Umgang mit einer Materie. Und das ist natürlich bester Journalismus. Und das muss man sich natürlich in einer Demokratie auch wünschen, damit eben auch sowas rauskommt, wie wir jetzt lesen können. Das ist doch ganz klar. Aber ich will trotzdem noch mal so ein bisschen auch dagegen stochern. Denn in der Tat, wir lernen ja, wenn man Wahlberichterstattung macht, die Leute wählen nicht aus Dankbarkeit. Also nicht, weil jemand es sehr gut gemacht hat oder weil er doch den Mindestlohn eingeführt hat, wird jetzt die SPD gewählt. Also die Leute wählen nicht aus Dankbarkeit. Sie wählen mit dem Blick nach vorne. Wem man das was zutraut, wo man sagt, der kann die Probleme lösen, der hat Mumm, den wähle ich. So. Also und deshalb ist jetzt schon, kann man leider, und es wäre so schön, Herr Weiß, dass man lauter geschichtsbewusste Bürger hat, die sagen, ich denke so wie Konrad Weiß und ich lese 2-3 Zeitungen am Tag und ich gehe nicht auf die Straße, um für Unsinn zu demonstrieren, sondern für gerechtfertigte Dinge. Und dennoch muss man aber sagen, was ist denn da schiefgelaufen? Und das können Sie mir besser erklären als mir. Ist es wirklich einfach nur diese 30, 40 Jahre, die fehlen sozusagen an Demokratieerfahrung, an Lernen, wie eine vielfältige, sich zunehmend globalisierende Gesellschaft funktioniert? Also was ist das da im Osten, was nun heute zu so viel Wut, Ärger, auch Aggression, Angst und um nicht zu sagen, Hass wirklich führt. Ist das, was mich wirklich bewegt.
Gehen wir die Frage doch gleich mal weiter. Im Osten ist hier, also Herr Weiß.
Also ich denke manchmal, das mag etwas provokativ sein. Wir haben es versäumt, 1990 in der Folge der Friedlichen Revolution so etwas zu machen wie die Westalliierten nach 1945 mit der deutschen Bevölkerung in den Westzonen, nämlich eine Re-Education, zwar eine Zwangs-Re-Education, wo die Wurzeln gelegt worden sind für das demokratische System der alten Bundesrepublik. Ich weiß, das ist provokativ, aber ich denke, wenn ich mir ansehe, das ist schon ein Gedanke gewesen, den ich schon 1990, 91 bald hatte, ganz einfach, weil ich gesehen habe, dass nach dem Drive der Friedlichen Revolution und diesem Feuer der Aufbruchssituation, des Mündigwerdens, eine große Erschlaffung eingetreten ist, eine große Gleichgültigkeit eingetreten ist, auch gegenüber allen politischen Prozessen. Und dazu gehört ja Medien und gehören ja die Medien und dazu gehört Medienfreiheit. Ich bin überzeugt, viele Ostdeutsche haben nie das Grundgesetz gelesen. Viele Ostdeutsche können nicht definieren den Unterschied oder einfach auch nur erklären, was die Aufgabe der Legislative und was die Aufgabe der Exekutive ist. Können sie auch nicht, aber es ist schlimm genug. Trotzdem wäre es unsere Aufgabe gewesen, in diesem Punkt eine stärkere politische Bildung und eine wirkungsvollere politische Bildung zu fördern. Manchmal denke ich, es ist vielleicht auch heute noch eine Aufgabe der Medien. Vielleicht ist es ein bisschen Klipschule, aber vielleicht muss man das machen. Und ein zweites, ich glaube, die Medienerziehung, die Kinder und Jugendliche in der Schule bekommen, ist ungenügend. Ich habe schon vor mittlerweile 48 Jahren meine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben. Ich befasse mich schon sehr lange mit diesem Thema. Schon damals war das eine Forderung, die nicht erfüllt war, nur ganz partiell. Aber ich glaube, wenn man nicht lernt, mit Medien umzugehen, dann kann man Medien auch nicht verantwortungsbewusst bewerten und verantwortungsvoll nutzen. Man konsumiert nur. Natürlich, ich weiß doch, dass Medien nicht die Wahrheit sind. Das ist aber etwas anderes als Lügenpresse. Medien sind immer nur ein Abbild der Wahrheit. Und ich habe selbst lange genug Filme gemacht, um zu wissen, dass zwischen der Wirklichkeit und meinem Film oder meinem Bericht ein Unterschied ist. Das ist doch völlig selbstverständlich. Aber es kommt darauf an, dass ich als Macher so nach bestem Gewissen, nach bestem Können arbeite und versuche, das, was ich sagen will und das, was ich gesehen habe, mitzuteilen. Ich habe ja eine Zeit lang auch für den Spiegel als Autor gearbeitet. Dort habe ich erstmal kennengelernt, wie sorgfältig dort journalistisch gearbeitet wird. Wenn ich einen Text geliefert hatte, dann kam der nicht am nächsten Tag, sondern das dauerte eine Weile. Und zwei oder drei Tage, bevor der dann in Druck ging, rief mich nochmal die Rechercheredaktion an. Und die haben eine Liste abgefragt, wo ich belegen musste, Aussagen, die ich gemacht hatte, ob die Namen stimmen, ob die Quellen stimmen, ob ich das nachweisen kann. Und so ist es bei jedem Artikel im Spiegel. Und dann von Lügenpresse zu schreien, das ist so dumm und so bar jeder Realität. Und die Vorstellung, die dahinter steht, die ist ja, dass da irgendwo ein großer Maxe sitzt, der das alles von irgendwie dirigiert und die Journalisten, die da tätig sind und die auf dem Bildschirm erscheinen, irgendwie Marionetten sind, die an langen Fäden sitzen. Diese Vorstellung ist natürlich völlig absurd. Natürlich gibt es auch Fehlinformationen im Fernsehen. Natürlich gibt es auch Kollegen, die ihr Handwerk schlecht verstehen. Wie oft ärgere ich mich über eine saumäßige Kamera? Wie oft ärgere ich mich über schlecht geschnittene Filme? Das ist alles klar, das gibt es alles. Aber das hat nichts mit dieser grundsätzlichen Diffamierung des Berufsstandes zu tun. Dann kann ich höchstens nur sagen, das ist ein Pfuscher. Der kann es nicht, der versteht sein Handwerk nicht. Der wird es nie lernen. Ich kann wütend sein, ich kann mich mit dem auseinandersetzen. Aber wenn ich mich mit ihm auseinandersetze, dann mache ich das nicht anonym, sondern das habe ich auch in der DDR schon gehalten. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben einen Text anonym veröffentlicht, das war 1900 und, da war ich ein ganz junger Mann, 1900 und, glaube 63 oder 62 im Rheinischen Merkur, wo ich mich als ostdeutschen Beamten ausgegeben habe, der da irgendwas beobachtet. Das war das einzige Mal in meinem Leben und deswegen schäme ich mich auch noch, dass ich damals zu feige gewesen bin, das unter meinem Namen zu machen. Ich habe danach immer meinen Namen drunter geschrieben, auch wenn ich in der Untergrundpresse veröffentlicht habe. Man muss sein Gesicht doch zeigen, man muss auch dafür stehen. Es mag ja sein, dass es dumm ist, was ich sage, aber ich muss doch dafür stehen, dafür bin ich doch Konrad Weiß und dafür ist Max Max. Und diese Anonymität, die sich breit gemacht hat, das finde ich dermaßen feige und dermaßen schrecklich. Ich habe deswegen unter anderem auch aufgehört, für Wikipedia zu schreiben. Dort habe ich unter meinem Namen geschrieben, aber wenn ich dann von irgendwelchen Leuten korrigiert werde, die zu feige sind, mir ihren Namen zu sagen, und ich genau weiß, das ist Quatsch, was die da reinschreiben, und das ist eine schlimme Meinungsmachung. Ich finde, das ist eine wirkliche Fehlentwicklung. Ich denke, man sollte alle Möglichkeiten, die es gibt, zum Beispiel durch Geschäftsbedingungen, durch die AGBs bei Wikipedia und sonstigen solchen Einrichtungen, dafür sorgen, dass die Leute wirklich mit ihrem realen Namen stehen. Und dann mögen sie ja was schreiben und dann kann man sich aber mit ihnen auseinandersetzen. Aber diese feige Anonymität, das finde ich zum Kotzen.
Wichtiges Plädoyer.
Wobei der erste Punkt, da werden wir bestimmt nicht einig werden. Also ich glaube nicht, dass die DDR-Bevölkerung...
Ich wollte gerade fragen, dass das, was Konrad Weiß hier aufwirft, natürlich auch Protest hervorrufen wird. Und ich sage mal, und das fand ich jetzt aber einen Punkt, den ich gerne anschließen möchte. Er sagt, beim Spiegel große Rechercheabteilung, die wirklich Qualitätsjournalismus mit unterfüttert, durch die Einsparungen bei verschiedenen Zeitungen, die hier auch in Thüringen unterwegs sind, hat Journalismus an Qualität eingebüßt. Der Spardruck ist extrem. Ich will jetzt mal ein bisschen weiter treiben. Das Internet, die Nachrichtenmöglichkeiten, die Leute dort haben, sich Nachrichtenbytes oder Gerüchte zu bedienen, ist sehr, sehr groß. Schnelligkeit ist extremst angezogen. Wie kann man da überhaupt noch in dieser Zeit Zeitungsjournalismus betreiben, gerade wenn dann unter diesem Spardruck eben auch die Möglichkeit für eine ausgewachsene Recherche, wie wir es jetzt gerade hier bei den Panama Papers gesehen haben, gar nicht mehr möglich ist?
Sie haben vollkommen recht. Dieser Bereich ist sehr stark im Umbruch. Vor allem die wirtschaftliche Seite ist weggebrochen. Das heißt, die Anzeigen sind noch nicht einmal im Internet gelandet, aber sie sind einfach bei den Zeitungen nicht da. Das heißt, die Finanzierung des Journalismus, so wie sie 200 Jahre lang und länger stattgefunden hat, findet nur noch partiell statt. Das geht meistens nur noch über den Preis der Zeitung. Der ist relativ hoch und führt jetzt schon dazu, dass viele Leute sich die nicht mehr leisten. Das heißt, früher war das eine ganz allgemeine Geschichte, dass auch junge Familien eine Zeitung hatten. Heute ist es viel zu teuer. Sie können für den gleichen Preis eines Jahresabonnements einer Zeitung 14 Tage länger Urlaub irgendwo machen. Ja? Und dann, wenn so eine junge Familie sie entscheiden, was macht sie? Das ist nicht gut für die ganze Entwicklung der Gesellschaft. Wo der Vater nicht liest, lesen die Kinder auch nicht. Also das ist alles so eine richtige Kette. Für die haben wir auch im Augenblick keine Antwort. Die Frage ist, wie schnell geht das Bach ab? Berg runter, geben einige noch Gas, das heißt, sie wollen nach wie vor große Gewinne haben, aber gleichzeitig eben nur auf Kosten ausgedünnter Redaktion, schlechter Ausbildung der Redakteure, zum Teil eben billige Arbeitskräfte, die möglicherweise die Standards im Journalismus gar nicht kennen. Ich bin Mitglied des Deutschen Presserats, da kann sich jeder normale Mensch beschweren, wenn er irgendwas in der Zeitung findet, wo er meint, das ist jetzt nicht richtig oder nicht korrekt oder sie sind selbst sogar nicht korrekt behandelt worden. Das ist so eine Art oberstes Gericht in dem Bereich, ein Dutzend Journalisten machen das. Und wir haben immer mehr Fälle, wo einfach professionell schlecht gearbeitet wird, ja, wo die Leute nicht gefragt werden, wo einfach was behauptet wird, also fast ähnlich dem Internet. Das heißt, die Zeitungen gleichen sich hier qualitativ auch noch dem Internet an. Das führt insgesamt zu einer Spirale nach unten und im Augenblick sehe ich da auch keinen Ausweg. Das heißt, das Öffentlich-Rechtliche ist in seiner Form, man kann darüber auch diskutieren, was kritisch sein muss dort, insgesamt noch ein stabilisierender Faktor. Ich glaube, ARD und ZDF, gerade im Osten, sollte man nach wie vor doch mit gebührendem Respekt aus der Geschichte behandeln. Insgesamt wird es schwerer, trotzdem haben sie in Deutschland am Kiosk eine Situation wie kaum in einem anderen Land. Sie können sich je nach ihrer politischer Couleur, Interessenslage, sind sie etwas konservativer veranlagt, können sie die FAZ lesen. Interessiert sie nur das Lokale, dann nehmen sie die Zeitung, die hier am Ort erscheint, da können sie auch immerhin noch genug lokale Informationen bekommen oder Sie können es Neue Deutschland nach wie vor lesen, wenn Sie es wollen. Ja, also, das heißt, wir haben die volle Breite da. Das passiert nicht in jeder Zeitung natürlich insgesamt. Insofern haben wir eine Veränderung der Medienlandschaft und ich glaube, jetzt kommen wir zu dem pädagogischen Teil. Ich halte nichts davon, dass man eine Bevölkerung ihr vorwirft, ihr habt das alles nicht richtig verstanden, also macht ein paar Seminare zu Medien, damit er versteht, was das ist. Ich würde mal sagen, die Art von Gehirnwäsche haben die Chinesen sehr perfekt gemacht. Es hat ihnen nichts genutzt. Heute sind sie die stärksten Kapitalisten mit kommunistischer Partei an der Spitze. Es gibt keinen brutaleren Kapitalismus. Fliegen Sie von hier nach Shanghai, da sehen Sie sofort, als die. Das heißt also, sie haben sich angepasst dieser Zeit. Bei uns vollziehen sich Prozesse tatsächlich glücklicherweise anders. Und ich glaube, wir reagieren, bleibe bei meiner These, zu stark auf eine Kritik aus einer Ecke, die nicht sachlich ist. Ich bin für sachliche Kritik, dann müssen Journalisten, ich habe selbst einen kritischen Punkt. Die Journalisten sind zum Teil hysterisch zunehmend. Wenn ich jetzt die Berichterstattung über die Flüchtlinge nehme, da war in Deutschland Chaos, dann brach es zusammen, da war Katastrophe. Ich glaube, für einen durchschnittlichen deutschen Journalisten ist am Morgen, wenn er Aronal mit Elmix verwechselt, schon Chaos. In Deutschland war nie Chaos. In Berlin haben sie ein paar Sachen gemacht, wo man sagen müsste, ja, die Berliner haben wieder, also mit ihrer berühmten Annahmestelle dort. Aber insgesamt gibt es kein zweites Land in dieser Welt, das in so kurzer Zeit 1 Million Menschen aufnimmt und das so geordnet macht. Vielleicht die Amerikaner, wenn sie das als nationale Aufgabe betrachten. Wir werden Folgen haben. Wir werden uns damit beschäftigen müssen lange. Aber es gibt keinen anderen. Und die Journalisten erwiesen sich in der Situation als Teil einer aufgeregten Masse, anstatt sachlich, vernünftig, ordentlich darüber zu berichten. Das ist meine Kritik an Professionalität der Journalisten. Hat aber mit Lügenpresse nichts zu tun, sondern etwas damit zu tun, dass wir in einem Zeitalter leben, wo einer den anderen übertönen will, immer laufend. Ja? Und das ist nicht sinnvoll. Ja, sie klatschen sie nicht zu oft. Oftmals diejenigen, die das machen, werden auch mehr gesehen und mehr eingeschaltet. Das ist das Dumme dran. Das heißt, wir sitzen hier, unterhalten uns vernünftig, aber wir sind eine kleine Gruppe. Da draußen sind jede Menge Leute, die diese Nachmittagsshows in irgendwelchen Kanälen, die man gar nicht kennt, den Namen, ununterbrochen schauen. Wo Menschen ja aus meiner Sicht ja verächtlich gemacht werden, ja im Großen und Ganzen. Ja. Ich will nur deutlich machen, die Gesellschaft da draußen ist auch nicht mehr so homogen, wie sie früher war. Das ist das, womit wir auch nicht zurande kommen. Also die Gruppeninteressen, Gruppenbildungen sind ganz anders als früher. Insofern plädiere ich dafür, das nicht ganz so aufgeregt zu sehen, sachlich zu versuchen, dahinter zu steigen. Auch natürlich, wo es geht, ist Dialog zu machen. Aber wenn jemand nicht treten will, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal bei der AfD am Mittwoch hier mal gewesen ist abends. Da ist nichts zu reden. Ja, es tut mir leid. Ja, ich will ja den Leuten nicht mal Böses, ja, sag ich mal. Aber wenn da jemand reinschreibt, schreit, Höcke, 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 mit dem kannst du schlecht irgendwie über irgendetwas reden. Ich will nur deutlich machen, in der Gesellschaft hat sich etwas vollzogen und das Internet ist nur Vehikel, das ist jetzt nicht schuld, ich finde das Internet eine tolle Geschichte, nach wie vor verteidige ich es, aber diese Tatsache, dass dort jeder ungestraft, was normalerweise er nicht machen kann, dort machen kann, das geht höchstwahrscheinlich auf Dauer nicht, da werden wir auch zu einer neuen Praxis kommen müssen, obwohl da natürlich diktatorische Regime schon längst weiter sind, ja, die blocken das einfach. Also die Berichterstattung über die Panama-Geschichte ist in China geblockt worden. In Russland haben sie einen eigenen Beitrag gebracht. Das heißt aber, bei uns kannst du das offen sehen. Und wenn Frau Merkel einen Freund hat, der Milliarden verschiebt dort irgendwo, würden wir das auch erfahren. Aber es ist nicht der Fall. Insofern sind wir in einer anderen Situation.
Der letzte Punkt, den Sie gemacht haben, war die Frage nach der Hysterisierung, nach dem Schnelldurchlauf, nach diesem Turbo-Erhitzer-Internet. Das merkt man gerade in der Hauptstadt. Es war ja eigentlich mal so der Gedanke, wenn man von Bonn nach Berlin zieht, dann kommt man näher an den Bürger ran, dann wird man von dem Bonner Garten heraus mal an die Wirklichkeit wachsen. Es hat sich doch, Frau Schausten, in Berlin ganz anders entwickelt eigentlich. Es ist alles viel, viel schneller. Ich weiß nicht, ob Hysterie das richtige Wort ist, aber auch Sie sind ja manchmal eine Getriebene durch die schnellen Schlagzeilen bei Spiegel Online. Man muss sich da doch ganz schön sortieren und für uns gilt ja dann doch eher Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Aber mit diesem Rezept kommt man ja dann auch in dem Moment manchmal nicht weiter, wenn es dann heißt, eine schnelle Einordnung zu finden.
Ja, das stimmt. Aber es ist schon, glaube ich, die richtige Regel, Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Das gehört eben auch zur Wahrheit, dass man sich Zeit nehmen muss, um Dinge zu recherchieren, das weiß man einfach nicht aus dem Stand und man muss auch als Journalist tatsächlich mal sagen, ich weiß es jetzt noch nicht, jetzt lass mich mal telefonieren, muss ich dann meinen Mainzer Kollegen in den Redaktionen sagen und in einer halben Stunde bin ich vielleicht schlauer. Also das gehört dazu. Nein, was Herr Lochthofen anspricht, ist Hysterie, ja, die man hier und da mal war, aber es ist richtig, die Berliner Republik, ich kann es ganz gut überblicken, weil ich 99 mit dem Regierungsumzug nach Berlin auch gekommen bin, hat schon zu einer Beschleunigung geführt, insbesondere in der natürlich es latent auch zu Skandalisierungen kommen kann, in dem sicherlich im politischen Berlin täglich einer Alarm schreit, obwohl vielleicht gar kein Alarm ist. Also das hat schon eine unheimliche Beschleunigung erlebt und das hat natürlich auch einen Grund, weil parallel dazu ja die Digitalisierung vorangeschritten ist und wir natürlich plötzlich auch eine Fülle von größeren, eine Vielzahl von Plattformen hatten, auf denen gearbeitet wurde. Also das ist tatsächlich das Geschäft. Die Verheißung von Berlin war, dass eben die Politiker jetzt tatsächlich mal wieder an die Bürger rankommen, dass auch die Medien an die Bürger rankommen und die Sorgen verstehen. Das ist in der Weise nicht eingetreten. Nach meiner Beobachtung sitzt natürlich Politik da auch im Regierungsviertel in Berlin-Mitte und ist ziemlich oft ziemlich weit entfernt, jedenfalls Berliner Politik.
Also ich sage, ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Merkel, sage ich mal, Sympathisant oder so etwas. Aber ich muss erst mal tolerieren, die Frau ist nach Heidenau gefahren und am hellerlichten Tag stehen Leute da, die höchstwahrscheinlich zum Bruttosozialprodukt nichts beitragen, weil normale Leute arbeiten zu der Zeit und schreien Schlampe und hau hier ab und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist sehr schwer geworden in Deutschland auch mit jemandem, der vielleicht partiell eine kleine andere Meinung hat, überhaupt miteinander zu reden. Und wenn du als Politiker hingehst, sage ich mal, ich bin, wie gesagt, als Journalist von vornherein ja eingestellt, kritisch zu sein mit Politikern. Also fast unfair kritisch, ja. Damit man ja nicht in den Ruf kommt, man würde da irgendwo jemanden, sagen wir, das Wort reden. Aber wenn ich das so sehe, die Szenen sagen, nein, meine Lieben in Heidenau, entweder ihr schaut immer noch DDR-Fernsehen, weil ihr keinen Westempfang habt, oder irgendwas ist doch bei euch falsch gelaufen an dieser Stelle. Und wenn die da hingeht und wird so begrüßt, würde ich sagen, es spricht mir weniger für sie, sondern für die anderen, in welchem Zustand sie sich befinden. Und insofern sage ich mal, Sie haben vollkommen recht, Politik ist heute, der Vorwurf ist ja in allen Ländern so, dass die weit abgehoben sind. Aber schauen Sie sich doch mal durch Europa an. Es gibt ja kein Land, das im Augenblick stabiler ist und wirtschaftlich besser dasteht als Deutschland. Wir reden hier in einer hitzigen Diskussion über einen Zustand, den wir gar nicht haben. Ja, und es gibt ja keinen bei Verstand, selbst bei den Wählern in Sachsen-Anhalt nicht, selbst in Bitterfeld nicht. Die sagen, dass in den letzten 25 Jahren nicht bei ihnen viel passiert ist. Gerade Bitterfeld, wer es noch aus DDR-Zeiten kennt, den empfehle ich mal dahin zu fahren. Das ist eine andere Gegend. Und der glaubt, dass die Wahl von AfD, von Leuten, die an der Stelle radikal auftreten, irgendwo Sachsen-Anhalt voranbringt. Ich bedanke mich nur bei diesen Wählern, weil ich sage, ihr wart die Letzten in Deutschland, ihr bleibt es jetzt. Da hat Thüringen noch eine kleine Chance, vielleicht ein bisschen besser durchzukommen. Bon. Ja? Aber so dumm darf man doch nicht sein als normaler Mensch. Und das ist die Situation. Ich glaube, wir können die Politiker in Grund und Boden alle kritisieren und reden. Nur wir müssen ein bisschen fair dabei bleiben. Und das sind wir im Augenblick zum Teil, also gerade wenn ich diesen Hintergrund sehe, nicht.
Ja, uns wird ja dann gerne vorgeworfen, dass wir eben zu fair sind und zu viel Verständnis für die Politiker hätten. Das ist das schöne Stichwort Elitenverflechtung, ihr gehört doch alle zusammen, ihr sitzt doch alle in einem Boot. Weil das würde ich dann schon gerne nochmal hinterfragen und will es gar nicht für die Politiker tun, weil das ist ja nicht mein Job. Ich will es selbstkritisch tun für die Medien und da muss man sich natürlich schon fragen, haben wir bestimmte Dinge nicht wahrgenommen? Also haben wir einen bestimmten Grad von sich abgehängt fühlen, nicht mitkommen, sich überfordert fühlen, Ängste entwickeln, als Medien nicht wahrgenommen? Also fehlt uns da was, weil wir selbst auch uns mit unseren Themen beschäftigen, weil wir eigentlich, will ich jetzt mal pauschal sagen, ein bisschen provozierend, weil wir alle die Sozialreformen eigentlich richtig fanden, weil es mit diesem Land ja vorangehen muss, weil wir eigentlich alle fanden, Hartz IV muss man dann auch aushalten, weil wir alle froh waren, als die entsprechenden Demonstrationen auf der Seite dann irgendwann die Montagsdemonstrationen auch wieder abflachten. Also haben wir Medien tatsächlich, und das ist ja ein Kernvorwurf, haben wir da tatsächlich etwas nicht wahrgenommen? Sind wir zu weit selber auch weggerückt, dass bestimmte Leute uns jetzt eben als Adresse auch nicht mehr wahrnehmen wollen oder sie sagen, ihr gehört nicht mehr zu uns, ihr seid eben nicht Anwalt der Bürger, sondern ihr gehört sozusagen da zu den Eliten. Das ist etwas, was man zumindest, finde ich, selbstkritisch hinterfragen muss. Und das, glaube ich, muss sich die Politik schon auch fragen. Ist es so? Aber das ist sozusagen eher jetzt auch nochmal eine Frage, ist das mit ein Grund, auch dass wir gerade diese Demonstrationen, dass wir in Sachsen-Anhalt im Osten erleben, in Sachsen-Anhalt über 20% AfD-Ergebnisse? Also woran liegt es? Das ist ja nicht nur Geschichtsvergessenheit, oder?
Ich bin jetzt wieder der Spielverderber, sagen bei der Selbstkritik der Journalisten, ich höre es ja gerne an, aber das ist die falsche Stelle. Wenn ich jetzt Dresden oder Erfurt nehme, hier leben nicht die Entrechteten und die Benachteiligten dieser Welt. Gerade in Dresden und Erfurt nicht. In Dresden oder in Erfurt ist die Arbeitslosigkeit ein Drittel von der von Duisburg oder von Oberhausen, die ganze Zeit Geld zahlen, damit hier bestimmte Dinge in der Stadt gemacht werden.
Ja, aber was ist es dann, Herr Lock?
Ja, wir müssen ja auch offen darüber reden, analysieren und sagen, nein, meine Herrschaften, eure Thesen entschuldigen gar nichts. Es klingt ja immer so wie eine Entschuldigung, die Leute haben das Gefühl, sie sind abgehängt. Nun, sage ich mal, Dresden ist ein spezielles Pflaster schon immer gewesen, ja, sage ich mal, zu jeder Zeit. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, Luther war auch nie in Dresden. In anderen vielen Städten schon hier dagegen. Ich will nur sagen, es stimmt die Grundthesen dessen nicht. Und das heißt Frustration, warum haben die Leute Frust? Warum glauben die, sie müssen laut etwas artikulieren, was nicht sachlich ist, was nicht begründet ist, was nicht... So. Da muss ich sagen, wenn Sie gute Zuhörer finden, die es jeden Abend in 10 Sendungen bringen, dann schafft es die AfD auch zu 50%. Das heißt, ich glaube, eine Mitschuld einer tatsächlich zu aufgeregten Art, mal es ist was anderes passiert, es ist, sage ich mal, eine andere Konstellation, unverständlich, auch für Kollegen, die vielleicht aus Mainz kommen oder aus Stuttgart, ein ganz anderer Hintergrund, dass man da einfach an dieser Stelle, finde ich auch, in der öffentlichen Diskussion falsch reagiert hat. Also das heißt, Brandbeschleuniger war letztlich für die ganze Entwicklung. Ja? Anstatt sachlich daran zu gehen, zu sagen, wir sind ein 80-Millionen-Volk, wenn da mal 5.000 hier demonstrieren oder da, das ist eigentlich in anderen Ländern täglich. In Deutschland war man aufgeregt und sagte plötzlich, ja, was ist denn da in Dresden passiert? Ja? Warum das? Oder in Erfurt? Ja, kommt jemand aus Hessen und schreit, wir sind das Volk, und ein paar Erfurter finden sich und klatschen dazu. Da wundert sich auch ein bisschen über die Erfurter. Ja? Das ist auch ein bisschen peinlich irgendwo. Ja? Da müssen wir uns mit der neuen Situation beschäftigen. Natürlich, die Gesellschaft zerfällt in Gruppen. Und das ist nur ein Teil dessen. Das heißt, das linke Lager der SPD war mal SPD, jetzt sind es drei Parteien, ja. Auf der anderen Seite fängt es auch an zu bröckeln. Sehen wir ja jetzt auch mal im Blick, ob wir wollen oder nicht. Höchstwahrscheinlich passiert das. Das heißt, wir werden mit dieser neuen Situation umgehen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht aufgeregter sind als die Landschaft da draußen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben erlebt, ich sage es gleich, bei der Vogelpest. Vorher war die BSE-Welle, wissen Sie noch alle, Sie haben alle kein Steak mehr gegessen und haben gedacht, hinter jeder Ecke lauert jemand, der Ihnen die Tollwut ans Bein nähen will. Das war ja die Darstellung, überall diese Keulen, diese großen Leichenberge von Tieren und so weiter, es war schrecklich. Ja. Dann ist das abgefleppt, dann kam die Vogelpest. Und die Kollegen in der Redaktion, Journalisten, nach dem dritten Tag habe ich gesagt, mach mal auf Seite 7. Plötzlich sprangen zwei Kollegen auf und sagten, das kannst du doch nicht machen. Das ist so ein wichtiges Thema. Das ist doch, du siehst doch, draußen passiert doch was. Da sah man diese gelben Menschen auf Rügen irgendwo in diesen Anzügen da irgendwo rumlaufen. Schöne Bilder, gar keine Frage. Aber mit der Vogelpest hatte doch normal, sage ich zu dem Kollegen, sage ich, wie viele sind in deiner Familie an BSE gestorben? Wie viele sind in Erfurt an BSE gestorben? Wie viele sind in Deutschland? Nichts. Wir sind alle Teil einer Aufregung geworden. Und es ist sehr unprofessionell und schlecht, wenn die Journalisten aufgeregter sind noch als die Leute da draußen. Und das darf uns nicht passieren, das passiert uns zu oft.
Aber ich glaube, das kann man bedauern, aber Entschuldigung.
So, wer möchte? Ich würde jetzt Herrn Weiß, der so nett zugehört hat, einmal den Vortritt lassen.
Ich glaube, das kann man bedauern, aber das sind Mechanismen, die man schlecht steuern kann. Also für mich ist so ein Beispiel dieser Begriff, der mir immer so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen lässt, der jetzt viel zu hören war, die Willkommenskultur. Das ist sowas typisch Deutsches. Also die Polen haben in den letzten Jahren 1 Million Ukrainer aufgenommen. Die Türken haben 2 Millionen Syrer aufgenommen. Die Israelis haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 2 Millionen russische Bürger aufgenommen. Das ist ein Viertel der Bevölkerung gewesen. Also wir hätten dann 20 Millionen aufnehmen müssen. Ich glaube nicht, dass es auf Polnisch oder Türkisch oder Ivrit den Begriff Willkommenskultur gibt. Das verselbstständigt sich irgendwo. Und im Grunde genommen ist das ein Wort. Also es erinnert mich so ein bisschen an das Huhn, das ein Ei gelegt hat und dann gackert. Niemand denkt mehr darüber nach. Alle plappern das nach. Also für mich ist es das Unwort des Jahres, aber für viele ist es wahrscheinlich das Wort des Jahres. Nur, ich glaube, das kann man bedauern, aber man kann nicht wirklich etwas dagegen tun. Das kann man nicht verordnen, natürlich nicht, darüber kann man diskutieren, aber solche Dinge wird es immer wieder geben und auch solche Berichterstattung wird es immer wieder geben. Was für mich bei dem so erschreckend ist, worüber es jetzt hier eigentlich geht, also diesen rechten Bodensatz, über den wir hier sprechen, dass es eben nicht nur ein Bodensatz ist, wie ich lange Zeit geglaubt habe, sondern dass nun plötzlich 20% in Sachsen-Anhalt, die ja schon immer merkwürdig gewählt haben, oder in Sachsen haben sie ehrlich gesagt auch schon immer sehr merkwürdig gewählt und in Thüringen auch. Wenn ich mir die jetzige Regierung ansehe, sowas verstehe ich natürlich auch nicht. Aber warum dann in alten gestandenen Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Hessen dann auch 10% diese Wahl nutzen, um einen völlig undifferenzierten und völlig sinnlosen Protest auch loszulassen. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Und ich muss auch sagen, das macht mir auch Angst, weil ich habe immer gedacht, dass man aus der Geschichte lernen kann. Wir haben eine wirklich verdammt schwierige und verdammt schmerzliche Geschichte hinter uns, wir Deutschen. Die Zeit bis 45 und in Ostdeutschland die Zeit bis 1989. Zwei Diktaturen, die wir verarbeiten mussten. Man muss doch, wenn man sich damit auseinandersetzt, in der Lage sein, auch zu sagen, das will ich nicht mehr. Um Gottes Willen, das will ich in keinem Fall mehr. Und das Spielen mit dem Feuer, was das jetzt ist, was die Pegida und was die AfD macht, das ist gefährlich. Und Hitler ist ja auch durch eine demokratische Wahl an die Macht gekommen. Es ist ja nicht so gewesen, dass der sich an die Macht geputscht hätte, sondern waren es eben plötzlich auch über 30%, 33% oder sowas, wo er die Macht hatte. Und diese AfD-Leute sind ja gar nicht weit weg davon. Also das macht mir ganz deutlich, das macht mir Angst. Und ich bin ja nun mittlerweile in gesegneten Jahren. Ich glaube, für mich wird das nicht mehr so. Aber wenn ich an meine Enkelkinder denke, wenn ich mir vorstelle, dass mein Enkelsohn in 20 Jahren in einer braunen Gesellschaft leben muss, wo es wieder Konzentrationslager gibt, das will ja die AfD, wo es eine deutsche Leitkultur gibt und alles, was nicht deutsch ist, missachtet wird. Das will ich nicht. Das will ich beim besten Willen nicht. Dann kann ich ihm vielleicht nur raten, auszuwandern.
Herr Weiß, vielen Dank. Wir malen jetzt große Kreise, weil wir uns mit dem Journalismus beschäftigen wollen. Es ist richtig, sich dann natürlich auch mit dem Parteiprogramm der AfD auseinanderzusetzen. Und wir haben jetzt keine AfD-Vertreter hier auf dem Podium, deswegen ist es auch ein bisschen so eine Rede in den Raum hinein. Aber ich würde nochmal als Abschluss und mit Blick auch auf die Zeit gucken. Ich merke, wir wollen hier also etwa in 20 Minuten enden und ich würde auch gerne das Publikum und dem Publikum die Möglichkeit geben, die ein oder andere Frage zu stellen. Insofern war es aber jetzt doch so spannend, dass ich gesagt habe, wir hören nochmal zu und geben nicht gleich die Mikros in den Saal. Ja, Bettina Schausen, vielleicht als Abschlussfrage noch einmal das, was Sergei Lochthofen aufgegriffen hat, was Konrad Weiß ja auch versucht hat, nochmal deutlich zu machen mit diesem Diskurs. Die Betrachtung, die Selbstreflexion unseres Berufes und die Beobachtung dessen, was da gerade auch passiert an Kritikäußerungen, nehmen wir das zu hysterisch, zu ernst? Sollten wir da viel gelassener sein oder müssen wir deutlich...
Also ein Plädoyer für Gelassenheit ist ja immer richtig. Ich habe persönlich auch einen niedrigen Blutdruck, also von daher bin ich da jetzt auch gar nicht so gefährdet und finde das auch total richtig. Aber ich glaube, also wenn jetzt dieser Eindruck entstanden sein sollte, und bei mir ist er ein bisschen entstanden, Herr Lochthofen, es ist keine Sache... wo man jetzt einfach sagen muss, jetzt entspannen wir uns mal alle und dann ist übermorgen alles wieder gut. Also da habe ich jetzt doch einfach dann mehr Erkenntnisinteresse. Woher kommen 24% AfD-Wahlen? So, was passiert in diesem Land? Warum geht es offenkundig nicht nur darum, ich bin ein besorgter Bürger, sondern gibt es hier einen rassistischen Grundton? Jetzt nicht hier im Osten, überall. Im Westen haben wir auch entsprechende Wahlergebnisse. Haben wir sowas? Liegt da irgendetwas in der Mentalität? Also all diesen Dingen nochmal nachzustöbern und zu fragen, woran liegt es? Und was sind die Gründe hier wirklich? Und ist es jetzt nur ein chronologisches, ein zeitliches Problem? Oder liegt da tiefer etwas, was es ja dann vielleicht auch auf andere Weise nochmal stärker zu bekämpfen gäbe? Finde ich jedenfalls notwendig, ne? Und kann mir nur vorstellen, dass Sie das auch so sehen.
Ja, aber so kompliziert ist das nicht. Wir haben ja hier in Thüringen, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern, einen Monitor. Jedes Jahr macht die Jenaer Universität Untersuchungen, die eindeutig belegen, 20-25% der Bevölkerung sind rechtslastig und rassistisch. Ist, sag ich mal, zugespitzt richtig in diese Richtung. Wir haben in Sachsen 10% NPD gehabt, die waren ganz sicher. In Thüringen nicht übrigens, also die haben bis jetzt das Ganze draußen gehalten. Aber dann kommen noch die anderen dazu, das heißt 15%. Wir begegnen uns in Sachsen-Anhalt eine konkrete Situation, konkrete, sage ich mal, Aufgeregtheit der Gesamtgesellschaft führt dazu, dass dann 25% plötzlich in diese Richtung abdriften. Das ist überhaupt nicht überraschend. Es ist nur die Frage, wie wenig Bindung die Leute haben an das, was sozusagen um sie herum passiert. Und zweitens, viel wichtiger ist nicht die AfD und nicht die Pegida, sondern 50% in der Mitte, die satt sind, situiert sind, auch im Osten inzwischen, die zwei Autos fahren, sich ein Häuschen gebaut haben und ansonsten sagen,
das geht mich alles nichts an. Das heißt, sonst wäre das überhaupt kein Problem. Wir haben ja schon jetzt durch die Mobilisierung des Prekariats und sag mal eines Teils der Facharbeiter in Sachsen-Anhalt, haben wir schon bei der AfD einen Zuwachs insgesamt gehabt. Also die haben ihre Kräfte mobilisiert. Nur der demokratische Teil der Gesellschaft, der dort von der Gesellschaft auch profitiert, der hat es nicht geschafft.
Da haben wir
eine lange Diskussion darüber, wie kann man das überhaupt, kann man sie wachrütteln oder sind die partiellen Interessen schon so weit, dass man sagt, das geht mich wirklich nichts mehr an und die glauben gar nicht daran, dass es mal schief gehen kann, was da passiert da draußen. Das ist höchstwahrscheinlich jetzt die Frage, die spannend ist danach. Nicht so sehr AfD. Ist was anderes.
Das ist wieder ein großer Kreis gemalt, ist richtig. Wir haben die Frage jetzt aufgenommen hier und es ist wahrscheinlich das Thema für das nächste Gespräch im Kubus. Insofern danke für diesen Impuls. Wer sich nicht interessiert, wäre heute Abend gar nicht gekommen. Insofern danke ich Ihnen natürlich ganz herzlich, dass Sie alle gekommen sind. Ich möchte jetzt die letzten 20 Minuten, vielleicht halbe Stunde nutzen, damit Sie Ihre Fragen hier stellen können. Es geht nach wie vor um das Thema Journalismus, Lügenpresse, Qualität von Journalismus. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in Anbetracht der Zeit sich kurz vorstellen würden. Das würde uns helfen. Wir haben uns auch vorgestellt, würde mich freuen darüber, wenn Sie das auch tun würden. Und wenn Sie sich kurz fassen würden, tatsächlich eine Frage formulieren und nicht einen kleinen Vortrag halten. Das haben wir hier schon genug gemacht, weil Sie dann dem Nachbarn vielleicht die Redezeit wegnehmen. Also es wäre ganz lieb, wenn Sie sich auf der einen Seite vorstellen würden und auf der anderen Seite eine kurze, konkrete Frage stellen würden. Vielen Dank. Wer möchte anfangen? Haben wir ein Mikrofon im Saal? Ja? Dann bitte Sie hier vorne.
Mein Name ist Claudia May und ich möchte mit einem Ausspruch von unserem ehemaligen Thüringer Innenminister, dem Herrn Professor Huber, allen Ihnen im Podium eine Antwort geben. Deutschland ist in der Sinnkrise. Die Fälle, in denen Politik sich über das Recht hinwegsetzt, häufen sich. Der Bundesgerichtshof hat kürzlich damit begonnen, seine Unrechtsurteile aufzuarbeiten. Und Herr Konrad Weiß, Sie haben die Frage gestellt, Anonymität, Transparenz kam von Ihnen, Frau Schausten. Was passiert mit Menschen, die sich aus der Anonymität herausbewegen, namentlich die Täter auch 26 Jahre nach der Wiedervereinigung benennen? Was passiert? Am 17. Juni 2015, Zwangsräumung in die Obdachlosigkeit, Wegnahme des gesamten Hab und Gutes. Das passiert mit anerkannten SED-Opfern, mitten in der Landeshauptstadt Erfurt. Und, aber es geht weiter, ich bin jetzt vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe und er wird sich mit diesem besonderen Fall der Geschwister May intensiv auseinandersetzen. Und ich bin nur erstaunt, dass alle schweigen, die Zuständigen und Verantwortlichen, die auch hier im Saal sitzen, aus dem Thüringer Landtag, alle schweigen darüber und alle wissen, worum es geht. Es geht Bodensatz Ost vereint mit Abschaum West, was 89 passiert ist, wie man sich über das Eigentum der ehemaligen DDR-Bürger hinweggesetzt hat. Und das ist die Antwort darauf, die Frage, die Sie stellen. Warum rennen Menschen zur AfD? Warum sind sie unzufrieden? Die sind nicht rechtslastig, sie sind nur mit dem, was hier in Deutschland abläuft, sind sie nicht zufrieden. Und darüber sollte bitteschön mal auch die Presse offen nachdenken und offen die Dinge beim Namen nennen und sich bitteschön auch nicht der Politik, ja doch.
So,
ja.
Sie wissen genau, Sie haben einen Ordner, in dem mindestens 50 Beiträge der Zeitung, also es gibt keinen Menschen in Erfurt, der mehr Beiträge als Sie in einer Zeitung je gehabt hat.
Das heißt, ich bin Ihnen ja auch dankbar dafür.
Wenn ich Ihr Archiv nehme, ich glaube, das ist größer als jedes andere. Es ist richtig, dass Sie an Ihrem Fall dranbleiben und ich hoffe, es widerfährt Ihnen auch Gerechtigkeit. Das ist ein anderes Thema jetzt im Augenblick.
Nein, es gehört dazu.
Frau May, vielen Dank für Ihren Redebeitrag. Hier ist denn dort und hier vorne bitte. Ja.
Genau. Mein Name ist Schimmelfinnig Norbert. Folgende Sache an Herrn Weiß. Das stimmt, man soll sich mit Namen vorstellen, auch bei Facebook oder bei Wikipedia. Und noch eine zweite Sache. Ich selber mache Filme und so und setze die bei YouTube hoch. Und halte mich an den Leitspruch von Herrn Friedrich, der gesagt hat, ich bin dabei, gehöre aber nicht dazu. Man sollte mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten.
Okay, vielen Dank.
Ende.
So, Dann am besten hier vorne gleich, dann Sie dort hinten und dann Sie. Hm?
Mein Name ist Heinz Bogen, ich bin evangelischer Christ aus Bayern. Und die Frage der Lügenpresse ist für mich keine, es ist einfach Unverschämtheit, aber ich bin interessiert an der Wahrheit. Und da haben wir schon in vielen Zeitungen gelesen, dass im Irak ganz gefährliche Waffen gelagert sind, die hochgefährlich sind, sodass es Leute gab, die es als eine Erlösung fanden, als endlich da einmarschiert wurde. Dann haben die Amerikaner nichts gefunden. Heute wissen wir, man kann Ex-Lügner sein, aber nicht Ex-Toter. Oder jetzt lasen wir in vielen Zeitungen, in Palmyra hat der IS alle Kunstschätze vernichtet. Jetzt lesen wir, nachdem die andere Seite anmarschiert ist, hat sie festgestellt, es sind eben doch nicht alle Kunstschätze vernichtet. Also als Christ lese ich dann auch, Herr Weiß, guter Hinweis, viele Zeitungen, aber Sie verstehen die Verwirrung eines einfachen Christen. Dass er, wenn er verschiedene Zeitungen liest, dann aber auch nicht so richtig Stellungen mehr liest. Man hätte schon längst in der westlichen Presse sich gewünscht, dass diese Lügen, diese Zwecklügen zum Irak, zum ersten Irakkrieg, diese Feindbilder, die aufgebaut worden sind, dass die mal irgendwie bereut werden. Der Herr Paul hat in seinen Memoiren das geschrieben, aber wie gesagt...
Können Sie eine Frage stellen,
bitte? Ja, und ich frage Sie... Wie wollen Sie auf dem Gebiet weiterarbeiten, dass das noch ein bisschen deutlicher wird, dass man auch einmal wirklich nicht nur Fehler so im Nebensatz zugibt, sondern wie wollen Sie arbeiten, Journalisten, dass Sie diese Fehler, die halt passiert sind, weil wir ja von auswärtigen Presseagenturen auch abhängen, dass Sie die richtigstellen, sodass der Bürger, einer wie ich, der einfach Wahrheit wissen will, etwas mehr Vertrauen gewinnt.
Muss ich vielleicht ein bisschen allgemeiner darauf antworten, weil jetzt die Beispiele würde ich nicht teilen als Fehler. Also gerade Irakkrieg, ich glaube, es ist selten über ein Thema auch so intensiv berichtet worden und auch mit Für und Wider, weil nun irgendwie damals die Schröder-Regierung sich nicht beteiligt hat. Das war nun wirklich eine hochstehende politische Diskussion, über die Medien natürlich breit berichtet haben. Da sehe ich jetzt sozusagen nicht den konkreten Fehler. Ob es am Ende ein politischen Fehler war oder genau das Richtige war, das kann man jetzt lange diskutieren. Aber ich sehe sozusagen an der Stelle jetzt nicht den journalistischen Fehler. Nichtsdestotrotz, es passieren Fehler und ich glaube, es sind inzwischen vielfältige Mechanismen ja doch entstanden, um die zu korrigieren. Man muss sie auch finden, aber wir haben zum Beispiel als ZDF, um es ganz konkret zu machen, haben wir auf unserer Seite im Internet eine Spalte Korrekturen, wo der Fehler nochmal geschrieben wird, wenn er uns dann passiert ist, unkorrigiert wird. Also das ist eine auffällige Geschichte. Das ist an der Stelle etwas. Aber Kollegen wie Klaus Kleber im Heute-Journal ist sich nicht zu schade, sich auch an der gleichen Stelle, nämlich auf Sendung, in der Live-Sendung, zu entschuldigen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Auch das, glaube ich, trägt zur Glaubwürdigkeit bei. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wird nicht immer honoriert. Aber wir tun da manches.
So. Dann Sie dort hinten bitte mit dem karierten T-Shirt oder Hemd.
Also mein Name ist Herr Hoffmann, Geburtsjahr 65. Also an die Frau erstmal vom ZDF. Für mich ist es ein Wunder, dass es leider nur im deutschen Fernsehen eine vernünftige Sendung wie ZAP gibt, wo sich selber das ZDF oder die staatlich-rechtlichen Sender und Medien selber kritisieren. Warum die erst 23 Uhr kommt, warum die aus der ARD rausgenommen wurde und ist wieder zur N3 gekommen, was Sie davon halten, von den Sendungen könnte es mehr geben. Das zweite ist beim Fernsehen, egal welcher Sender, egal ob das 30, 40 Sender in Deutschland sind, wenn große Talkrunden sind, sind immer nur Politiker da, nicht mal jemand von der Straße, wo man sagt, würdest du auch mal reingehen, würdest dazu dein Problem sagen, Hartz IV oder sonst was. Das nächste hat der Facher vorne recht gehabt, dass sich eben leider die Desinformationszeiträume doch sehr verkürzen. Irak sage ich nur, dann die Falschmeldung über Hartz IV, alle sind faul, alle wollen nicht, dann die ganzen Falschmeldungen über Griechenland, die Menschen konnten nichts dafür, dass sie schon monatelang keine Rente gekriegt haben und dass ihr Land pleite war von den Griechen, wurde auch ganz spät in den staatlichen Sendern und im Fernsehen erzählt. Okay. Und was noch interessant ist, egal welche Zeitung Sie aufschlagen, da muss ich jetzt Sie ansprechen, Herr Lochhoff, Ihre Zeitungsgruppe, wo Sie ja auch mal was zu sagen hatten, hat ja wohl 3, 4 Zeitungs, aber komischerweise, wenn ich die jeden Tag habe, die Allgemeine, die Ostthüringer und die Allgemeine, es ist überall dasselbe Inhalt. und auch überall dieselben Beiträge. Und dann wird es irgendwann auch langweilig, Presse oder irgendeine Nachricht auf dem staatlichen Fernsehen okay. zu gucken, wo alle Beiträge gleich sind. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielen Dank. Vielen
das hat man nämlich in der DDR gehabt.
No, vielen ja, Dank. Ich fasse mal zusammen, auf der einen Seite ein Plädoyer dafür, sich noch stärker medienkritisch auseinanderzusetzen. Solche Sendungen wie ZAPP gefallen Ihnen. Warum die jetzt so spät abends erst kommen, das können wir jetzt hier nicht diskutieren, weil wir niemanden haben, der vom NDR oder von der ARD da ist. Aber da gibt es sicherlich Erklärungen. Und das Zweite ist, können vielleicht Herr Lochthofen mal einsteigen, auch wenn er jetzt nicht mehr bei der Zeitungsgruppe beschäftigt ist. Insofern, ja, vielleicht versuchen Sie es trotzdem mal, die Antwort zu geben.
Also zur Zeitung ganz einfach. Ich bin vor 6 Jahren ausgeschieden, genau aus diesem Grund. Bis dahin waren die Zeitungen sehr unterschiedlich. Wenn Sie mal hier in Thüringen geschaut haben, schon die Chefredakteure waren sehr unterschiedlich, in Weimar und in Erfurt. Das heißt, es war wirklich auch darauf geachtet worden sehr stark. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das heißt, die Beiträge werden durchgereicht durch alle Zeitungen. Sie haben im Prinzip eine Zeitung in Thüringen. So, das ist eine Entwicklung, die ich selbst nicht mittragen wollte und bin deswegen ganz konsequent rausgegangen, was in dieser Branche sehr selten passiert. Und das mit Knall noch damals. Also okay, also insofern kann ich zumindest an dieser Stelle Sie beruhigen. Es machen nicht alle alles mit. Zweitens muss ich sagen, CDF sitzt hier in ganzer Bescheidenheit hier an dieser Stelle. Sie haben die Heute-Show. Eine Sendung, die auch halb ziemlich spät kommt, die am Anfang auch, wo man dachte, na, wird denn das was inzwischen für viele schon fast mehr wie Nachrichten ist, denn wie Unterhaltung und Show. Ich sage mal, ich finde sie sehr gut, mir gefällt sie, aber sie hat natürlich das Problem, dass zunehmend, sage ich mal, die Kritik in einer Form stattfindet, wie ich sie mir vielleicht auch wiederum an irgendeiner anderen Stelle sachlicher vorstellen würde. Ich glaube nicht, dass ZAPP 20.15 Uhr ausgestrahlt zum Einschalten führen würde. Es ist nur ein ganz spezieller Bereich und ich bin auch immer skeptisch, wenn sich Medien mit sich selbst zu sehr beschäftigen. Ja? Das heißt, es ist wie ein Ärztekongress. Es gibt Spannendes dabei, aber es gibt vieles auch Dröges und, sagen wir, Innereien von den Dingen. Insofern, eine gute Balance im Fernsehen zu finden, ist nicht einfach. CDF hat es jetzt, ja, im Prinzip. Und da werden andere vielleicht daran sich auch ein bisschen orientieren. Also insofern, wir haben Hoffnung.
Zur Heute-Show, dazu kommt ja noch die Anstalt. Kann ich auch immer nur empfehlen für jemanden, der politisch interessiert ist. Aber eine Frage bin ich noch schuldig, weil Sie sagten, politische Diskussionssendungen. Also es gibt schon bestimmte Formate, die, das sind auch vor Ort Formate, das sind Bürgerforen, die auch Bürger einladen. Es gibt sie nicht so regelmäßig wie die bekannten politischen Talkshows, eher die dritten Programme, die darauf Acht geben. Das ist schon ein Punkt, den Sie da haben. Gerade vor Wahlen macht man das dann gerne. Da lädt man dann die Bürger ein, um sie zu befragen. Ja, das ist schon ein Punkt. Aber ich will Ihnen eine Fernsehwirklichkeit auch weitergeben, dass das Interesse an den politischen Talkshows dann besonders groß ist, wenn die besonders hochkarätig prominent besetzt sind. Also dann, wenn also sozusagen auch die bekanntesten kommen, dann werden die auch am meisten gesucht und eingeschaltet. Wenn ich eine Runde mache, das ist einfach ein Erfahrungswert, ich werte ihn jetzt gar nicht, wenn ich eine Runde mache, in der sehr interessierte und eloquente, aber doch weitgehend unbekannte, normale Bürger sitzen, schaltet die Hälfte aus, weil sie sagen, wer ist denn das, kenne ich gar nicht. So, das ist leider auch etwas und dazwischen bewegen sich die Redaktionen und sie lösen es meistens so, dass halt sozusagen zur Prominenz auch der normale Bürger kommt.
So, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt eine Runde noch machen und gerne sammeln. Ja, vielleicht nochmal 3, 4, die sich jetzt besonders lange schon gemeldet haben. Hier vorne, Sie sind schon lange dabei mit dem Tuch im Haar hier auch. Stellen Sie Ihre Frage, wir versuchen sie zusammenzufassen. Ja,
ja, hallo, ich bin Patricia, ich studiere an der Uni Internationale Beziehungen. Frau Schausten, Sie haben über Glaubwürdigkeit gesprochen. Für mich persönlich impliziert Glaubwürdigkeit Objektivität und damit auch Gleichheit. Und ich persönlich muss sagen, dass ich mich während den Anschlägen in Paris sehr geärgert habe, auch über reliable Medien wie die Tagesschau, dass zum Beispiel Anschläge in Bagdad oder Beirut zu derselben Zeit fast gar nicht beachtet wurden. Und meine Frage ist, wie ist denn so unausgeglichene Berichterstattung möglich? Und glauben Sie, weil es uns hier persönlich aufgrund der geografischen Nähe mehr interessiert? Wenn ja, finde ich ziemlich unfair. Und zweitens, sollte es nicht gerade die Aufgabe der Medien sein, dafür zu sorgen, dass jedes Leben gleich beachtet wird, jedes Menschenleben?
Okay, danke. Dann vielleicht, Sie waren, glaube ich, der Nächste, hier vorne in der ersten Reihe.
Mein Name ist Reinhard Huckert. Ich habe eine Frage vielleicht noch als Anschlussfrage gestellt, was Sie eben gesagt haben. Ja, die eine Hälfte schaltet aus bei Talkshows, aber muss das nicht gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen aushalten, weil die andere Hälfte schaut ja zu? Also ich habe kürzlich im Fernsehmuseum in Berlin wieder mal alle möglichen Günter-Gauss-Interviews mir angeschaut, also 1-zu-1-Gespräche, die heute noch großartig sind, egal wie alt sie sind. Der hat die da sehr lange geführt, auch mit einer sehr jungen Angela Merkel zum Beispiel 1991, absolut erhellend. Kann man nicht einfach sagen, selbst wenn nur 1 Million um 2015 zuschaut, das halten wir aus, deswegen kriegen wir ja die Gebühren, deswegen sind wir ja gerade nicht RTL.
Okay, danke.
Ja, hallo, Michael Kees mein Name, ich studiere auch an der Universität Erfurt Kommunikationswissenschaft und meine Frage an jemanden, der antworten will, wäre, was Sie dazu sagen, dass Böhmermanns Schmähkritikvideo quasi vom ZDF selbst jetzt zensiert wurde. Ich habe so das Gefühl, dass man beim ZDF selber vielleicht nicht ganz verstanden hat, dass es darum geht, eigentlich eine Diskussion über Pressefreiheit anzuzetteln und einfach, was Sie davon halten.
Okay, danke. So, dann waren Sie hier vorne. Jetzt, das ist natürlich gemein, Sie flitzen mit dem Mikro. Oder wir, ja, stimmt. Wir haben jetzt hier wirklich 20.40 Uhr. Frau Schausten muss wieder zurück nach Berlin. Es gibt im Anschluss die Möglichkeit, mit allen anderen noch zu sprechen. Ich würde Sie also bitten, darauf Rücksicht zu nehmen. Dann gucken wir mal auf diese drei Fragen, die ich nochmal zusammenfassen will. Oder haben wir sie noch?
Ich glaube, ungefähr weiß ich es noch. Einmal hier die Kollegin.
Patricia,
sorry. Also totale Objektivität, glaube ich, ist in der Tat nicht zu erreichen. Irgendwas spielt immer rein. Man lernt als Journalist schon, wie gesagt, es fliegt einem nicht zu. Man muss es auch lernen, das Handwerk. Man lernt als Journalist schon die Regeln unabhängiger und ausgewogener Berichterstattung. Und natürlich braucht man auch einfach sozusagen einen inneren, glaube ich, Wertekanon, um dann eine solche Berichterstattung zu gewährleisten. Das Zweite ist ja, es gibt keine faire Berichterstattung in dem Sinne, dass wir jedes Ereignis und jede Katastrophe und jeden Anschlag in gleicher Weise gleich behandeln könnten. Das kann es nicht geben. Natürlich gibt es auch da bestimmte Regeln, auch meine Sendezeit ist endlich, also man muss einen Schwerpunkt setzen. Das muss man aber jeden Tag. Bei solchen Fällen fällt es einem besonders bitter auf, wenn das so ist. Aber jeden Tag fallen 100 Millionen Nachrichten, die es auch wert gewesen wären, berichtet zu werden, hinten rüber. Das ist leider auch ein Teil des Geschäfts und da beneide ich die Redakteure, die das täglich machen müssen, in der Tat nicht. Günter Gauss, großartig, aus dem Schwarzen kommend. Für ein solches Sendeformat braucht es aber auch einen Günter Gauss. So, jetzt haben Sie vielleicht eine Idee, wer das gerade wer sein könnte im deutschen Fernsehen. Ich finde 1-zu-1-Formate auch großartig. Ich glaube, dass das irgendwann auch nochmal wiederkommen wird. Das sind auch immer Wellen. Ne? Jetzt im Moment haben wir seit einiger Zeit die klassischen politischen Talkshows der Talk Ladies von Maischberger, Will, Illner. Aber auch sowas kommt wieder, da bin ich sicher. Aushalten, glaube ich, tun wir dank der Gebühren. Viel und müssen es auch, haben Sie recht. Aber ich finde, wer leistet sich zwischen dem Fußballspiel mittendrin ein Heute-Journal, wer leistet sich zu einer ziemlich guten Sendezeit zusätzlich zu einem Heute-Journal noch ein Auslandsjournal mit außenpolitischer Berichterstattung. Also ich glaube, wir sind auch der letzte Sender, der sich sozusagen in der Primetime ein politisches, zeitkritisches Magazin leistet, wie Frontal 21, das eben nicht um 23 Uhr, sondern um 21 Uhr ausgestrahlt wird. Also da bin ich aber sehr bei Ihnen, was das Plädoyer angeht. Da muss man sich gerade als Informationsmensch im Öffentlich-Rechtlichen, muss man was aushalten, aber das tun wir auch.
Und Böhmermann noch.
Also das ist eigentlich eine Frage an den Programmdirektor, der bin ich nicht. Ich kann jetzt nur selber sagen, dass wie immer bei Böhmermann die Wahrheit nicht so leicht ist, sondern der baut ja in seine Satireansätze den dreifachen Rittberger ein. Sie kennen den, das ist so. Und deshalb lag in dem Ansatz, den er jetzt gewählt hat, lag eine Schwierigkeit, glaube ich, für das Haus ZDF, die man vielleicht kurz so beschreiben kann, wie man entschieden hätte, hätte man es falsch gemacht. So, wenn Sie sich das Ganze nochmal angucken, hier und da kann man das ja noch, dann sehen Sie auch, dass er die Erklärung ja in der Tat schon mitgeliefert hat, warum es dann am Ende auch das ZDF so entscheiden musste. Dass man sich das anders gewünscht hätte, weiß ich nicht. Vielleicht hätte auch er vorher nochmal einen Moment nachdenken können. Wäre auch mal jetzt so eine Idee von mir.
Auch als türkischer Ministerpräsident oder Präsident hat Menschenwürde.
Vielleicht okay. kann man ja ein Wort dazu sagen. Satire ist im Fernsehen und in den Zeitungen mit das Gefährlichste, was es gibt, weil ich kenne das auch, wir hatten damals einen Hausmeister, also einen Kabarettisten aus der Region, der was gemacht hat. Da gab es absolute Fans davon, ja. Und am Ende waren das vielleicht 3% Einschaltquote. Wir haben es trotzdem lange, lange durchgehalten. Und es gab gute Beiträge, aber es gab auch grottenschlechte Beiträge natürlich. Der Mensch hat ja auch vom Talent her nicht jeden Tag den tollen Einfall. Und da etwas wegzunehmen, rauszunehmen, ist unwahrscheinlich schwer, weil natürlich sofort über irgendwelche Dinge dahinter vermutet werden. Es gibt auch, ich muss es wirklich sagen, auch im Fernsehen und in Zeitung auch Geschmacklosigkeiten. Das ist das. Und da würden 90% der Leute sagen, habt ihr gut gemacht, und 10% sagen, Schweinerei, Zensur. Ja, also da sind wir einfach, dadurch, dass wir öffentlich kegeln, müssen wir damit leben, dass auch öffentlich gezählt wird. Das ist das Dumme an der ganzen Geschichte. Sonst normalerweise im Vorfall, es gibt auch keine Vorzensur meistens in den Sendern und in den Zeitungen. Also ich habe, wenn ich irgendwelchen Mist dann gelesen habe, oftmals das erst in der Zeitung gelesen, weil bei 90 Seiten, die jeden Tag erschienen sind mit Lokalseiten, kannst du nicht alles lesen. Ja, ein paar wichtige Sachen liest du, aber ein paar andere Sachen nicht. Und dann war manchmal doch die Korrektur nicht einfach. Der Kabarettist hat mal eine Beilage, eine Collage gemacht, der Papst mit einem nackten Mädel auf dem Arm.
Die gucken wir uns später nochmal an.
Und das ist,
ich möchte jetzt hier mal einen Punkt setzen, Herr Lochthofen. Und zwar mit Blick auf die Uhr möchte ich mich recht herzlich bedanken bei allen der drei Diskutanten, bei dem Publikum. Vielen Dank für Ihre Fragen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute einen interessanten und spannenden Abend hier in der Andreasstraße in Erfurt bieten. Ich würde Sie recht herzlich einladen, erstens Zeitung zu lesen, zweitens Fernsehen zu gucken, drittens uns kritisch zu begleiten. Es gibt ein Landesstudio hier in der Marktstraße, da gibt es auch einen Briefkasten, da kann man mich auch immer erreichen. Und Radio will ich natürlich nicht vergessen, weil auch der Kollege vom Deutschlandfunk und Deutschlandradio hier sitzt, auch bitte da immer zuhören. Also, nächstes Gespräch wird es im Herbst geben, wahrscheinlich im November. Das Thema wird dann sich langsam entwickeln über den Sommer hin, vermute ich mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder so zahlreich erscheinen und vielleicht auch weitersagen, dass wir hier so interessiert und interessant diskutieren. Vielen, vielen Dank, Herr Lochthofen, vielen Dank, Herr Weiß, vielen Dank, Bettina Schausten. Gute Rückreise nach Berlin und schönen Abend Ihnen allen.